Alter, es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Schmetterlingsliebe. Es war einmal ein männlich Falter, der flog in Urlaub, klar, nach Malta, flog nonstop runter bis Gibraltar. Dort ist es schön, so macht er Halt da und trifft auf einen weiblich Falter. Bei Rotweinabend schließlich Lalta, ey Pippi, willst du mit nach Malta? Sie ja und ab und sind schon bald da, am Golden Bay der Insel Malta. Sie baden nackig, ist nicht kalt da, er sieht sie an, denkt alter Schalter, die hat ja Formen für ihr Alter und ich bin spitz und ist kein Walter. Sie sieht ihn an, denkt man, Mann, Schnalter, ich bin so heiß wie Nachbars Walter. Und als es Abend wird auf Malta, liegt er auf ihr und kräftig knallt da und weiß jetzt, dafür ist der Spalter.
Hey Janni, das war ja mal zünftig heute.
Hey Olli.
Na. Wie ist es?
Ja.
Du, ich fang mal gleich an, ne? Du,
das
bist
muss
du
ich
durch?
Durchziehen, Olli. Ich kann nicht mehr.
Ich zieh dich heute durch. Ich bin gerade aufgestanden, vor 2 Stunden. Ich bin frisch wie der Moje. Ich bin wirklich, mein Biorhythmus ist komplett im Arsch. Ich habe mir eine Sache jetzt über all die Jahre hinweg eingestehen müssen, Jan. Es ist egal, da helfen keine Kinder, da hilft nichts. Ich bin Nachtmensch, ich bin Nachtfalter. Ich fliege nicht bis nach Malta, aber ich bin Nachtfalter. Und wenn alle anderen nachts schlafen, dann stehe ich auf, dann werde ich kreativ, dann laufe ich durch meine Wohnung, dann mache ich mir eine Pizza, dann mache ich mir was zu essen. Und ich muss es mir eingestehen, seit ich zu Hause ausgezogen bin, bin ich Freund der Nacht. Ich glaube, das erste Glücksgefühl, als ich das Elternhaus verlassen habe, war, ey, jetzt endlich nachts jede Nacht wach bleiben. Und ich bin dem eigentlich meistens treu geblieben. Und manchmal lüge ich mich selbst an und sage, wie toll das doch ist, wenn morgens die Sonnenstrahlen rauskommen und man diesen Tag beginnt, nix da, alles scheiße. Am besten nachts, wenn alle schlafen und man hat seine Ruhe. Das ist die schönste Zeit auf Erden, meiner Meinung nach. Muss ich gleich mal am Anfang sagen. Herzlich willkommen, hier ist Fest und Flauschig. Hey. Mit dem frisch quietschfidelen Olli Schulz und an meiner Seite, ganz am anderen Ende in Köln, völlig müde noch, ist er. Hallo Janni.
Ja, ich bin extrem schlecht gelaunt. Das ist jetzt übrigens 21 Uhr, muss man dazu sagen, zum Zeitpunkt der Sendungsaufzeichnung. Olli ist vor 2 Stunden aufgestanden und ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe heute einen sehr langen Arbeitstag gehabt und ich bin megamäßig angepisst. Und ich kann nur sagen, heute ist der 19. Februar, hier ist Fest und Flauschig, Spotify, aber Olli ist für die gute Laune zuständig, du musst mich heute durchziehen, ich kann nicht mehr, ich bin mega angepisst einfach.
Ja, aber weißt du was, das bringt ja auch nichts, ich versuche dich die nächsten 1,5 Stunden mal so richtig wieder auf einen guten Trip zu bringen.
So lang, so lang willst du heute machen?
Ich ja, wir nicht. Machen heute mal eine... Fußball läuft gerade und ich verpasse sogar für dich das Spiel heute. Es ist nämlich Mittwochabend, glaube ich. Ne? Du hattest heute Sendungsaufzeichnung gehabt, bist natürlich ein Mann, der den ganzen Tag sowieso im Internet hängt und jetzt hast du deine Zeit, einfach mal dich ein bisschen auszuruhen, den Kopf mal leer zu machen, vielleicht auch einmal mit mir, zieh mal die Socken und die Schuhe zuerst aus, wirklich, das hilft immer.
Schuhe sind schon
Kennst
aus.
Kennst du noch Socken auch? Bitte, wirklich, Socken ausziehen.
Nee. Darf ich würde mir Wollsocken anziehen von meiner Oma, wenn das okay ist.
Ja, aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach mit nackten Füßen den Boden wieder zu spüren, Jan.
Nee, möchte ich jetzt hier nicht spüren, den Boden.
Okay, dann machen wir das nicht. Aber hast du eigentlich eine Fußbodenheizung in deiner Wohnung? Nee, ne?
Nee, ich habe keine Fußbodenheizung in meiner Wohnung. Nee, kann ich mir nicht leisten.
Fußbodenheizung ist da? Ja. Mhm. Fußbodenheizung ist eins von diesen Luxusdingen, die ich gerne hätte. Aber manchmal bin ich in Hotels und dann ist da so ein schöner, da ist da so ein Schalter und dann geht die Fußbodenheizung an. Und dann habe ich die ganze Zeit Fußbodenheizung an und sitze auch mehr auf Klo, als ich eigentlich müsste, weil ich das so schön finde, wenn die Füße von unten gewärmt werden. Mhm. Fußball. Kennst du gerade Hotels, wo es Warte mal, wo hatte ich das letzte Mal Fußbodenheizung? In München hatte ich irgendwo Fußbodenheizung. Mhm. Fand ich mega. Jan, du bist nicht gut drauf.
Es fällt doch alles auseinander, Olli. Was ist denn das Thema der Sendung heute? Mein Vorschlag war Konsequenzen. Oder with great power comes great responsibility. Aber Konsequenzen finde ich eigentlich viel besser. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber Konsequenzen.
Nö, Konsequenzen ist ein gutes Thema. Das ist auch wieder so breit gefächert, dass wir gar nicht darüber reden müssen. Alle denken, geil, ein Thema, Konsequenzen. Alles hat ja seine Konsequenzen. Meine Konsequenz, die ich aus diesem heutigen Abend jetzt schon ziehe, ist die, dass ich heute Abend hätte auf einer fetten Berlinale-Feier abdancen können, Leute kennenlernen, Hände schütteln können, vielleicht ein Lob einstecken können für das, was man so tut, vielleicht auch ein paar Leute, die einen so argwöhnisch angucken, die einem nicht so gut gesinnt sind. Aber was mache ich? Ich sitze mit einem schlecht gelaunten Böhmi hier in den Ohren, sitze ich jetzt bei mir zu Hause, habe gerade eine Pizza gegessen, ich war diesmal schlau und habe die Pizza mir vor der Sendung gemacht.
Das ist eine clevere Idee.
verpass Fußball, verpass irgendwo eine Party, da hätte ich vielleicht abfeiern können. Vielleicht wäre Tom Schilling da gewesen, Wotan Wilke-Möhring, Heiner Lauterbach. Wotan Wilke-Möhring,
liebe Grüße übrigens, habe ich beim Fernsehpreis kennengelernt mit seiner wahnsinnig bezaubernden Freundin, hat gesagt, hören unsere Sendung immer abends zum Einschlafen, unseren Podcast, und würde gerne mal in der Sendung vorbeikommen. Liebe Grüße, Wotan Wilke-Möhring, du bist natürlich herzlich eingeladen. Diese Woche sind viele Dinge passiert, Olli, über die wir uns unterhalten müssen. Erstmal, Joko und Klaas haben bekannt gegeben, dass sie aufhören mit ihrer Sendung. Ich habe erst gedacht, ist das jetzt ein Prank? Ja. Ist das ein Prank wieder, so ein geiler Publikumsprank? Oder? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwie haben die was anderes vor.
Komisch, das hat Klaas dir das vorher schon gesagt? Hast du das durch die Nachrichten? Weil ich habe Klaas letzte Woche getroffen, das hätte er mir mal sagen können. Ne? Ich dachte, so eng ist man doch. So eng ist man habe ich gedacht.
Ich muss es auch aus der Zeitung erfahren. Ich habe auch direkt in meiner Sendung ein paar Witze über ihn gemacht. Dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt heißt mehr Zeit hat für Musik und Matthias Schweighöfer jetzt endlich mehr Filme drehen kann.
Ja, aber sag mal, ich drehe morgen tatsächlich mit Zirkus Halligalli. Wir machen morgen was zusammen. Das erste Mal seit längerer Zeit wieder.
Dass du die Kohle bekommst. Ich habe ja
Kohle
schon
immer, im Voraus.
Ganz wichtig, im Voraus auf jeden Fall ab sofort bei Halligalli immer auch Gästehonorare. Immer im Voraus. Ich habe schon mal wirklich, ich sag mal, 500 € Geld versenkt, weil ich mit Reisekosten in Vorleistung gegangen bin für eine Late-Night-Show, die dann eingestellt wurde. Habe ich nie wieder gesehen, das Geld. Ist nun mal so.
Ja, von wem war das die Show?
Möchte ich nicht drüber reden.
Ach so, okay, verstehe. Naja, jedenfalls drehen wir morgen noch. Sendung hört auf. Wie lange lief die jetzt? 3-4 Jahre?
Ich glaube insgesamt 8 Jahre. Also ist schon okay.
Du meinst mit Neo All Paradise. Inclusive.
Mit Neo Paradise und davor MTV
und
Home.
MTV Home. Ja, okay. Aber bei ProSieben, ich glaube 3 Jahre. Oder?
Nee, wir laufen jetzt 3 Jahre bei ZDF Neo und wir haben, ich glaube, ein Jahr später angefangen. Sind es 4 Jahre allein bei ProSieben. Aber ich glaube, das ist, ich glaube nicht, dass die da abhauen. Ich glaube schon, dass die was anderes machen werden. Und ich finde es auch eine ganz gute Idee, ehrlich gesagt, mal so einen Schnitt zu machen. Ich bin ja eh ein Fan von Schnitten, von Konsequenzen.
Ja, ich auch.
Von Konsequenz. Haben wir öfter auch in der Sendung schon besprochen, dass man ab und zu mal künstlerisch mal sagen muss, pass mal auf, jetzt reicht's, ist auserzählt. So.
Ja, und auch dann ohne Option auf was Neues, einfach mal aufhören. Viele Leute hören ja erstmal in der Sache auf, wenn sie noch was Besseres am Start haben oder ähnliches. Sondern es ist ja auch immer ganz mutig, was zu cutten und dann zu sagen, ja, mal gucken, was man dann macht.
So, ne? Das ist übrigens so ein Beziehungsding. Es gibt Frauen, habe ich auch schon mal kennengelernt, die verlassen ihre Partner, weil sie denken, es gibt jemanden, der noch besser ist als ihr bisheriger Partner.
Und das gibt es bei Männern genauso. Aber bei Frauen ist es logistisch anders geplant. Das kenne ich also aus Erfahrung. Die planen das schon. Frauen trennen sich, sagt man ja immer so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon wieder so ein Mann-Frauen-Bild, ein falsches aufbauen damit oder so. Aber Frauen trennen sich immer erst, im Kopf trennen sie sich schon vorher. Die können noch eine Beziehung ein Jahr weiterführen und sind im Kopf noch schon getrennt. Oder haben im Kopf schon abgeschlossen. Männer schließen kurzfristig ab. Die sagen, du, ich war gestern im Puff, die Lüde war so süß. Du, mit der will ich jetzt nochmal einen Neustart warten. Und bei Frauen ist das so, ja, da ist ja der eine Typ an der Uni, der mit dem, ja, wir haben ein halbes Jahr jetzt auch mal E-Mails geschrieben und so, und dann irgendwann, dann, die bauen das langsam auf, da wird es auch, also die machen daraus eine gute Story. Bei Männern ist das halt so wirklich, du, die Lüde Kassiererin beim Netto, wir haben nochmal einen ausgetauscht, ich will jetzt nochmal von vorne anfangen. Ja, das ist vielleicht der Unterschied.
Vor allem mit dem Satz, ich will nochmal von vorne anfangen. Also wie oft kann man, also mal, also gibt, ich kenne wirklich viele Leute, die irgendwie noch mit 45 nochmal, ich fange nochmal ganz von vorne an. Und es ist oft, ich sag mal oft, naja.
Ja, von außen aber betrachtet, warte erstmal ab, bis du 45 bist. Wie oft, stimmt. Weißt du, das Gefühl, neu anzufangen, hat man noch sein ganzes Leben lang. Irgendwie immer, wenn man sich verrannt hat. Und es ist doch nun mal auch so, dass man das auch, man kann doch auch noch mal mit 50 von vorne anfangen. Aber das mit von vorne anfangen heißt ja nicht, dass man sich eine 18-Jährige, mit 50 eine 18-Jährige Freundin sucht und dann noch mal von vorne anfängt, indem man
aber
da
wäre schon geil. Wäre schon geil.
Aber ist auch legitim. Genau, wollte ich eigentlich sagen. Also jeder nach seiner Fasson. Oder man zieht einfach durch, natürlich. Also was auch immer das bedeuten mag, man zieht einfach durch.
Ja, man lebt einfach mit den Imperfektionen. Man richtet sich einfach ein und irgendwann kriegt man, keine Ahnung, so Altersflecken. Die Haut wird merkwürdig. Und dann gewöhnt man sich quasi auch an diese neuen Umstände mit einem gleichen Partner. Das geht ja natürlich auch. Übrigens, erste gelesen, uns alle verschlingt ja irgendwann die Spießigkeit. Hast du diesen Bushido-Tweet gelesen? Vom 13. Februar?
Genau.
Pass auf, Bushido twittert mit seinem No-Palestine-Profilbild, wo Israel ersetzt ist durch einen palästinensischen Staat, schreibt er Folgendes. In der Postfiliale Hindenburg, Damm 1, 12203 Berlin, herrschen unfassbare Zustände, wie im Gazastreifen wahrscheinlich. Service und Freundlichkeit liegen im Minusbereich.
Hat er das wirklich ernsthaft gepostet?
Ja, also wahrscheinlich hat er wohl ein Paket abholen oder sowas und war einfach angepisst davon, dass es scheiße ist.
Hat sein Perso nicht dabei gehabt und dann haben sie es ihm nicht gegeben. Das ist ja so.
Hat sein Perser dabei gehabt mit Ruth, ich hab meinen Perser nicht dabei.
Bei mir.
Aber mein Perser ist hier. Ey, Ruth, komm mal. Komm, Ruth.
Auf alle Fälle kenne ich die Postfiliale Hindenburg Damm 1. Da bin ich auch, weil ich auch in langen Lichterfelde gewohnt habe. Und man muss eine Sache sagen, es ist jedes Mal wirklich eine kleine Qual, bei der Post zu sein. Ich bin an einer ähnlichen Poststelle, gar nicht weit entfernt von der. Und da musst du, da sitzen, sind fünf Leute, da herrscht erstmal so eine ganz unangenehme Atmosphäre, finde ich, in so einer Postfiliale. Du wartest in so einer Schlange und die sind auch, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, diese Postbeamten. Und dann sind vier Schalter belegt, dann sind nur noch drei Schalter belegt, und am Ende steht da einer noch und die anderen sind alle hinten am Pakete suchen und so. Oder tauchen nicht mehr auf. Ich finde das auch schon merkwürdig. Ich kriege da auch Aggressionen. Aber Bushido, jemand, der nun, sag ich mal, ganz andere Probleme wahrscheinlich hat, Gangfights und Rivalitäten und so, dass der sich darüber aufregt, ist natürlich schon sehr witzig.
Nee, wir haben diese Woche, ich glaube, sogar eine Verurteilung von Bushido erleben dürfen. Wurde verurteilt, Strafbefehl, ich glaube, 11 Monate auf Bewährung wegen versuchten Betruges. Und das ist Gangster-Rap in Deutschland. Ich glaube, versuchter Versicherungsbetrug. Er hat irgendwie so einen komischen Fischladen und hat gesagt, da wurde eingebrochen. Hat aber irgendwie dann die Polizei ihm nachgewiesen, stimmte gar nicht. Und damit wird man heutzutage auffällig quasi im Gangster-Rap-Milieu. Da lobe ich mir doch die alten Gangster-Rapper, die einfach sich noch aufs Maul gehauen haben und irgendwie mit, keine Ahnung, ins Bein geschossen oder so. Chata,
ja.
Das ist ein Gangster-Rapper.
Aber wird ja auch, Bushido wird auch, der geht auf die 40 zu, der kann jetzt auch nicht mehr irgendwie.
Ja, deswegen, Postfiliale Hindenburg Damm. Da soll er mal einen Track drüber machen. Diss-Track, Hindenburg Damm 1. Scheiß Postfiliale, Diss-Track gegen die Post.
Kriegt er vielleicht auch sogar hin irgendwie im nächsten Song. Muss er sich schreiben lassen von einem seiner Co-Writer. Ich würde kurz mir mal
kleinen...
K1 macht Shindy macht das.
Ach so, echt?
Ja, und der war jetzt Shindy, glaube ich, vorher K1 und davor der andere, der auch bei Dendemanns Abschied war. Wie heißt er nochmal? Der sehr nett war. Echo Fresh.
Echo hat schreibt die Songs? Nee.
Echo hat Sonnenbank-Flavor geschrieben für Bushido.
Naja, nette Jungs auf jeden Fall. Darf man nicht sagen. Cool, gefährliche Jungs. Aber auch
gefährliche
nett.
Jungs.
Und auch gefährlich. Ja, aber auch nett. So, es gibt noch so viele andere Sachen zu besprechen. Ich habe einen Terminkalender, wo ich dich befragen wollte. Also frage ich dich gleich, vielleicht nach dem Song erstmal langsam reinkommen. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Unglaubliche Kopfschmerzen. Und bin extrem schlecht drauf. Ich war heute oft zu vielen Leuten ungerecht auf der Arbeit. Das passiert
vielleicht,
nicht so oft,
glaube ich. Du kannst jetzt Buße tun, hier in der Sendung, indem du ein bisschen Liebe verstrahlst mit mir zusammen. Und zerstrahlst oder was auch immer.
Darf ich mir den ersten Song wünschen? Ja, gerne. Es ist aber manchmal einfach echt zum Kotzen. Also wirklich. Manchmal habe ich einen Scheißjob, ey, Leute, echt.
Wirklich. Und dazu passt jetzt ein richtig schöner, trauriger Trennungssong, den ich ausgesucht habe für unsere Playlist. Von einer Band, die in den 90er Jahren ein Riesenalbum hatte und einen super Welthit, den ich nicht mehr hören kann, Mr. Jones von Counting Crows. Aber die dazugehörige Platte, August and Everything After, ist sowas wie ein kleines Juwel. Das ist eine Platte, die der Sänger geschrieben hat damals nach seiner großen Trennung, seiner großen Liebe. Ich glaube, fast alle Songs sind einer Frau gewidmet. Unfassbare, schöne Platte, traurig. Leider hat diese Platte den Weg geebnet für all den Schweinerock, der danach kam, der alle so in diese Richtung ging. So Matchbox 20 war noch okay, aber dann kamen immer mehr so Bands, die diesen, ich weiß noch nicht mal, wie die alle mehr hießen, und geendet hat es dann alles mit Nickelback und so einem Schrott und Creed. Das ist echt unerträglich. Aber die Counting Crows mit August and Everything After, 1995 rausgekommen, als diese Platte rauskam, habe ich die, glaube ich, damals auch von Erste Liebe gerade vorbei gewesen, bin ich total fix und fertig gewesen, habe diese Platte, glaube ich, ein halbes Jahr jeden Tag gehört, hatte Sommerurlaub, bin mit so einem Kübelwagen, mit einem Kumpel zusammen durch Finnland, Schweden und Norwegen gefahren und Dänemark und habe diese Platte gehört. Und irgendwann mal, der kann sich Scheißmuck im Haus machen.
Total angepisst.
Weil er war mega happy gerade in seiner Beziehung. Und dieser Song, Perfect Blue Buildings, wo er da singt, wie er nachts nicht schlafen kann und dann sie denkt und der träumt von diesem perfekten... Es ist wunderschön. Danach hat er auch nie wieder es geschafft, diese Intensität auf eine Platte zu bannen. Hier ist Perfect Blue Buildings, jetzt mal anhören von den Counting Crows. Und dann sind wir wieder da mit einem richtig gut gelaunten Jan Böhmermann, der euch heute noch viel Liebe geben wird. Und mit mir, der kleinen Quatsch... Gnome, Olli Schulz, hier auch bei Fest und Flauschig. Bis gleich.
Also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Ja, und wir geben mehr auf die Freundschaft. Hier ist Fest und Flauschig, Konsequenzen, das Thema unserer heutigen Sendung. Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Jan hat sich jetzt eine Cola geholt.
Ja, ich habe mir eine Fritz-Cola geholt und ich bin an meiner Getränkekistenauswahl vorbeigelaufen und ich möchte an dieser Stelle mal wieder Produktplacement machen, ohne unbezahlt, Werbung machen für ein Getränk meiner Kindheit, was ich mir immer, wenn ich in Bremen bin, kaufe. Und zwar handelt es sich um Wilsa Sprudel in Orange und Zitrone. Ah, der Geschmack meiner Kindheit. Kennst du die? Mhm. Die gibt's in Norddeutschland, gibt's in Westdeutschland gar nicht. Muss ich mir immer, wenn ich in Norddeutschland bin, nehme ich eine Kiste mit. Das Problem ist,
in dieser hellbraunen Kiste, normale Flasche, Glasflasche, ganz klassische
mittlerweile, glaube ich,
Zitrone.
Genau, mittlerweile sind die, glaube ich, die Kisten sind blau und haben ein leichtes Design verändert. Die Flaschen auch, aber es ist immer noch Glas. Und das Problem ist, man kann die Kisten, die man in Norddeutschland kauft, nicht in Westdeutschland in den Pfandautomaten tun. Das heißt, ich schmeiße die immer ins Altglas und das Pfand ist weg. Und ich habe dann immer eine Kiste, über die ich nirgendwo hinbekomme. Das nervt immer so ein bisschen, weil ich keinen Bock habe.
Stell die doch an den Straßenrand. Das macht man doch so mit Pfandflaschen, damit das Leute
nicht so viel Geld haben. Die Kiste aber nirgendwo eingelöst. Die Kiste nirgendwo eingelöst. Ich wüsste also keinen.
Ein Pfandflaschensammler kennt alle Wege und Mittel, um da irgendwie zu Geld zu kommen. Und wenn er da hinfährt zu dem Getränk.
Wenn jemand weiß, wo man in Westdeutschland Wilsa-Sprudel kaufen kann, und zwar Zitrone und Orange gemischt, einfach mal Bescheid sagen. So, jetzt trinke ich eine Cola, Fritz-Cola trinke ich hier, selbst gekauft, keine Werbung, nix, gar nix. Krieg kein Geld
heute dafür. Ich wäre jetzt echt auf der Berlinale Party heute. Die wollten mich locken mit Free Drinks. Also aber Free Drinks ist das Letzte, womit man einen noch locken kann, auch eine Party.
Free Cash. Cash for free. Cash ohne Ende. Freies Cash for free.
Wärst du gerne mal auf einer, warst du schon auf einer Berlinale Party? Wäre das was für dich, wenn du Einladung kriegen würdest, würdest du hier wohnen, würdest du da hingehen?
Nee, würde ich nicht hingehen.
Nee?
Ist mir zu, nee. Also ich krieg öfter Einladungen, auch zur Berlinale habe ich, glaube ich, einige Einladung bekommen, aber bin ich nicht hingegangen. Finde ich, ich gehe nur zu Partys, wenn ich muss. Ich habe eine Einladung bekommen zur Goldenen Kamera am 4.3. und bin auch nominiert. Ich weiß aber, ich habe aber an dem Abend was vor und jetzt bin ich in der Zwickmühle, also was Privates vor und jetzt bin ich in der Zwickmühle. Soll ich da zur Goldenen Kamera laufen? Und dann gehe ich eventuell dann, also ich, weil eigentlich ist mir der
Private. Also du willst Termin nur hängen, lieber, wenn du einen Preis kriegst, ja? Du
gehst mir ist der private Termin lieber und beziehungsweise der ist wichtiger und der stand auch eher fest. Ist eine größere Familienfeier und ich finde es eigentlich blöd, dann da nicht hinzugehen. Aber dann wird man ja von allen Seiten immer, wenn man dann irgendwie so eine Einladung bekommt, wird man dann so angequatscht und ich glaube, ich gehe da nicht hin. Ich würde gerne, total gerne, aber ich gehe da nicht hin, glaube ich nicht.
Du als großer Socializer, ne? Was sollst du da auch?
Mit wem soll ich mich auch unterhalten? Habe ich schon erzählt vom Fernsehpreis und von Iris Berben, habe ich schon erzählt, ne? Ja,
schöne Grüße. Ja, dass ihr euch, genau. Hat sie sich an mich erinnert? Hast du sie auf mich angesprochen?
Ja, alles gut. Haben wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. Habe ich, genau.
Nee, du hattest letzte Woche bei Alexander Kluge. Den hast du auch getroffen.
Ach so, ja. Den habe ich auch getroffen. Ich habe jetzt vor mir, heute ist ja Sonntag. Vor mir liegt jetzt eine Woche mit vielen Terminen. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs diese Woche. Nächste Woche Sonntag treffe ich mich mit Gregor Gysi, das ist irgendwie so eine Talk-Veranstaltung. Dann bin ich.
Der mag mich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Ist aber egal, ob man.
Aber weißt du was, ich mag den eigentlich ganz gerne.
Das ist ein kleiner Mann.
Der hat mal bei Radio 1 lief mal ein Lied von mir, bei Tommy Walsh, der sang, da war der zu Gast, danach wurde er gefragt. Und hier, Olli Schulz, ist das was wir sehen? Da meint er, nee, sowas mag ich eher nicht, so Olli Schulz. Aber ich glaube, das war gar nicht auf die Musik bezogen, sondern auf mich als Mensch.
Auf dich. Einfach.
Das war einfach auf mich bezogen.
Nee.
Keine Ahnung.
Ich wollte noch was Wichtiges erzählen.
Ich wollte was erzählen. Ich war letzte Woche im Theater in der Schaubühne und habe ein gutes Stück gesehen.
Wer hat gespielt?
Lars Eidinger hat gespielt und Katharina Schüttler in einem Klassiker, der läuft schon seit 12 Jahren, da Hedda Gabler heißt das Stück. Und ich muss sagen, das hat mir außerordentlich gut gefallen. Und Katharina Schüttler hat sensationell gut gespielt und für die ist das alles ein alter Hut. Und Lars Eidinger kann das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig gerne spielen, weil er es seit 12 Jahren, wie gesagt, spielt. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch so ein Stück überspielt, aber es läuft halt, ist halt ein Evergreen, läuft sehr gut. Und ich war total begeistert. Und da habe ich dann auch mal wieder gemerkt, ich habe am Sonntag wieder mal einen kleinen auch in einem Film mitgespielt mit Charlie Hübner und Heinz Strunk. Die verfilmen gerade ein Buch, eine Geschichte von Heinz Strunk, Jürgen Dose. Jessen ist der Regisseur und da spiele ich mit. Und ich mache das ja immer gerne, mal einen Film mitspielen. Aber weißt du, was die Hölle ist, Jan? Und deswegen rate ich dir das nicht, auch wenn du lieber früh aufstehst als ich. Du wirst morgens um 7 abgeholt. Und es war wieder so, um 7 oder 6:30 wirst du abgeholt. Dann wirst du ans Set gefahren, da musst du Klamottenprobe machen. Dann wirst du geschminkt. Keiner hat Bock, weil es ist Sonntag, du drehst. Und ich kann damit nicht hin. hinterm Berg halten und dann labere ich alle damit voll und sag, wie scheiße ich das finde. Und so, ja. Ja, und dann sage ich auch allen, dass ich niemals Schauspieler oder beim Film arbeiten würde, außer es wäre mein eigener Film, weil es ja total eigentlich ein Downer ist, jeden Morgen so aufzustehen. Und alle sind genervt. Ich weiß gar nicht, warum ich noch eingeladen werde zu filmen, also zum Drehen, weil ich jetzt ich lasse das alles spüren. Naja, und dann bist du da fertig, dann ist es 9 Uhr oder 8 Uhr und du stehst da in deiner Garderobe und dann gehst du in deinen Wohnwagen, also wenn man so einen hat, oder in so einen Aufenthaltswagen und wartest da 2-3 Stunden lang.
Ja, ja, ich weiß.
Und du das bist nervt so mich aggressiv.
Auch mal. Wir drehen ja manchmal auch szenisch in unserer Sendung. Und dann hast du so Drehtage, wo du wirklich eigentlich nur eine Stunde effektiv vor der Kamera arbeitest, wo du dann aber auch da sein musst und der Rest ist halt Gewarte. Und dann werden irgendwelche Lichter umgeschoben und dann wirst du, Glück ist, wenn man, ich sag mal, so einen Prominenzstatus hat, dass man von einem Lichtdouble ersetzt wird für die ganzen Scheißarbeiten.
Ja.
Blöd
ja.
ist, wenn man gerade so auf der Schwelle ist und man auch die ganzen Einrichtungen, der ganzen Szenen selber machen muss und dann auch eine Stunde lang da rumsteht und dann auch mega unhöflich ins Handy gucken muss und so. Oder ins Handy guckt, um sich abzulenken oder sich oder dann vollgequatscht wird. Kann ich voll verstehen. Ich habe diese Woche...
ich wollte noch ganz kurz zu Ende erzählen.
Entschuldigung.
Ja, nee, aber ich wollte jetzt, um zurückzukommen zu dem Theaterstück, zu Hedda Gabler. Dann.
Ja.
Und dann spiele ich und meistens mache ich das, glaube ich, auch ganz okay, obwohl ich das ja nie gelernt habe. Aber dann geht man mal ans Theater und guckt sich dann wirklich Lars Eidinger und Katharina Schüttler, die beiden spielen da die Hauptrollen, obwohl die waren alle fantastisch. Da hat auch der eine Typ mitgespielt aus Weißensee. Der hat da den Bösen gespielt. Es war eine super Besetzung, 5 oder 6 Leute nur. Und es war, die haben alle, für die ist das vielleicht runtergerattert gewesen. Ich habe für mich da mal wieder gelernt, wie viel Respekt ich auch vom Theater habe und auch vor Schauspielern, die wirklich was können, die jeden Abend eine Rolle abrufen müssen und nicht nur wie ich, der so 1000 verrückte kleine irre Gedanken hat, die man mal kurz irgendwo einstreuen kann in so einem, also als Rolle, aber die dann wirklich stringent da das Abend für Abend machen müssen und dann trotzdem eine Leidenschaft aus sich rausholen und manchmal das irgendwie rauskitzeln müssen, weil das hast du ja nicht immer. Also es ist eine Mischung aus Arbeit und Kunst und ich war sehr begeistert davon und war dann so auch, dass ich dachte, ab und zu bin ich so großkotzig und denke, ja, den Scheiß kann ich auch oder so. Aber da habe ich mal wieder gemerkt, den Scheiß kann ich nicht und es ist toll, das zu sehen und so. Es war sehr, da hatte ich so ein demütiges Gefühl mal wieder davor auch so. Ich fand es sehr, sehr schön. Jedenfalls war das gut. Man muss wieder öfter ins Theater gehen. Habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr.
Ich war auch im Theater diese Woche und bei mir ist übrigens ein Kinderstück gewesen.
Kinderstück habe ich letzte Woche auch gesehen. Ja.
Okay. Und zwar, ich habe nämlich in Köln gibt es das große Problem. Es kann auch sein, dass ich einfach nicht in der Lage bin, das rauszufinden. Ich versuche seit vielen Jahren in Köln Theateraufführungen zu finden, um meine Kinder oder Kinder allgemein an Theater ranzuführen und sie nicht von vornherein mit der Abstraktion, der modernen Abstraktion von Theater zu konfrontieren, sondern erstmal, dass ich sag mal didaktisch richtig, meiner Ansicht nach von richtiger Reihenfolge, denen erstmal zu zeigen, was ist ein Theaterstück mit verschiedenen Schauspielern, wo mehrere Leute verschiedene Rollen spielen, mit einem Bühnenbild, mit einer Musik vielleicht und einer Idee für eine Inszenierung, die jenseits von, wir stellen einen Plastikwürfel auf die Bühne und ein Schauspieler spielt alle Rollen und hängt sich jedes Mal ein Tuch um, wenn er was anderes ist oder sowas. Das ist leider der Ansatz des Kölner Kindertheaters. Man muss, wenn man im Rheinland oder in Westdeutschland lebt, dann schon so ein bisschen einen Weg auf sich nehmen. Und ich habe ein ganz tolles Stück gesehen im Schauspielhaus in Bochum, ohnehin sehr schönes, wunderschönes Theater. Ende der 40er Jahre nach dem Krieg wieder aufgebaut.
Da war ich auch schon drin. Ein sehr, sehr schönes Theater. Sehr, sehr schön.
Wunderschönes Theater. Da habe ich das Sams gesehen und das war wirklich ganz toll. Und das ist so ein richtiges. Ich kenne das in Bremen aus dem Waldau-Theater. Waldau-Theater ist, glaube ich.
Waldau-Theater. Oder eine Waldorfschule, genau. Die das gespielt. Egal, okay.
Nee, Waldau-Theater. Da bin ich als Kind immer hingegangen. Das war ein Theater, da bist du reingegangen. Es gab das Weihnachtstheater mit Pippi Langstrumpf, mit einer drehbaren Bühne. Du hast dich reingesetzt, es war ein großer Kronleuchter, der ging aus, dann gingen die Türen zu. Also dieses ganze Theatererlebnis, was mit dazugehört, habe ich als Kind ganz toll gefunden und habe auch immer so eine große Affinität dann zum Theater gehabt. Und irgendwann, als ich dann gab es so Jugendstücke und so in der Shakespeare Company, alles gut und so. Aber es war immer, ich sag mal so, kann mir das nicht immer nur angucken. Nicht immer nur moderne Inszenierungen. Ich finde es gerade für Kinder cool, wenn die mal sehen, wenn es ein richtig aufwendig mit Kostüm und allem, auch wenn das altmodisch ist. Ich weiß.
Bin ich ganz bei dir. Bin ich, habe ich vor 10 Tagen auch Ronja Räubertochter gesehen, in Berlin im Atze Theater. Das heißt wirklich Atze Theater. Kann ich jedem in Berlin nur empfehlen. Eine ganz klassische Aufführung von Ronja Räubertochter mit 2 Räuberbanden, die ganze Geschichte schön inszeniert, nix mit modernen Lasertechnik. schicken oder nochmal eine abgespaced Musik, wo dann auch noch ein Kunstgehalt drin ist, sondern einfach die Geschichte zweier Menschen, die sich mögen, rivalisierende Räuberbanden im Wald, schön umgesetzt, einfach, aber auch wirklich mit sehr viel Liebe trotzdem gemacht. Also Atze Musiktheater ist das in Berlin, genau.
Ja. Genau, und ich finde das, also wie gesagt, wenn man mit Kindern ins Theater, ich finde es sowieso gut, mit Kindern ins Theater zu gehen, genau wie man Kindern was vorlesen sollte, finde ich, dass man mit Kindern auch Theater und Kino nahebringen sollte. Und ich finde das besonders gut, wenn man das erstmal, oder wenn man auch die Möglichkeit hat, ganz klassische Inszenierungen sich anzugucken, auch wenn man das als Erwachsener, ja, und ich gehe auch gerne in andere Stücke und so, nicht oft, aber wenn, dann gerne. Aber ich finde das mit Kindern gerade schön, irgendwie dieses Theatererlebnis. Deswegen übrigens, auch wenn du das scheiße findest, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, deswegen zum Beispiel auch König der Löwen oder sowas, diese ganzen mega, schweineteuer, ich weiß, es nervt
meine
total.
Meine Tochter war im König der Löwen und fand es mega. Ja,
ja, also es ist einfach mega.
Weißt du was, König der Löwen, ich weiß, dass das gut ist. Ich weiß auch, dass es gute Musicals gibt. Ich bin nur grundsätzlich kein Freund. Das liegt auch daran, dass ich Hamburger bin und ich irgendwie gesehen habe, wie Hamburg immer mehr zur Musicalstadt verkommen ist. Und da hat man einfach so eine Antipathie gegen so viele Sachen. Und dann musste ich mir mal Phantom der Oper angucken. Und das hat mich damals, da war ich aber auch 22 und habe mir Phantom der Oper angeguckt und war zu der Zeit einfach mehr drauf. Ich habe mir auch Splatterfilme geguckt und fand das geil, wenn ich, also krasse Mucke zu hören und so. Und das war vielleicht auch einfach ein Bad Timing für mich damals. Das war jedenfalls ein ganz schlimmes Erlebnis, Phantom der Oper zu gucken. Weil ich wollte Slayer hören. Ich habe Walkman irgendwann angemacht. Ich habe Walkman im Musical gehört, weil ich so schrecklich fand.
Besser als ein Ghetto Blaster, so laut, dass alle anderen genervt sind. Ich war übrigens, apropos Hamburg, mega enttäuscht von diesem fucking Panoptikum auf der Reeperbahn. Dieses scheiß
Wachsfiguren.
Das ist echt so ein Touristenbild. Und das alte Beatles-Museum, Alter. Ich war da im Beatles-Museum und hab gedacht, ich kann da irgendwie, das ist irgendwie geil. Ist, glaube ich, mittlerweile zu Recht, weil das wirklich eine absolute Frechheit war. Also da war wirklich nichts drin in dem Beatles-Museum.
Ja, dann erzähle ich jetzt auch nochmal was. Ich war am Wochenende auch in Hamburg. Ich war im Stripclub mit einer Freundin.
Aha.
Wir waren im Stripclub
auf der Reeperbahn.
Also, ein Stripschuppen gewesen, wo du reingehst. Sie wollte da reingehen, weil sie selten in Hamburg war und meinte, ich würde gerne mal in so einen klassischen Laden gehen. Sie war reingegangen in so einen Laden und es waren insgesamt 5 Leute da. So Rundtresen auf der Bühne hat dann so eine Frau performt, so mit so einer Laserpistole. Und dann irgendwann kam
Laserpistole.
Hat sich ausgezogen, hat mit der Laserpistole. Und die hängen sich dann in Stangen und so. Also es ist klassisch, es ist ganz klassisch gewesen. Und es war total lahmer Betrieb. Und wir saßen da und haben uns an unseren Getränken festgehalten. Und irgendwann, ich erzähle jetzt die ganze Geschichte. Irgendwann kam dann eine Tänzerin auf uns zu und meinte, ob wir uns an so einen Tisch setzen wollen und ob wir beide Bock hätten auf einen Strip, den sie für uns machen würde. Und ich habe sofort abgelehnt und habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf einen Strip. Ich glaube, wir wollten nur mal hier kurz Atmo aufsaugen und so, alles cool. Und sie dann, ach komm, was ist denn so? Und dann hat meine Begleitung gesagt, nö, dann machen wir das einfach, okay. Und ich so, okay. Und dann haben wir uns an so einen Tisch gesetzt. Das hat dann 30 Euro gekostet und dann musstest du so Dollar kaufen. Okay, der Laden heißt Dollhaus. Jetzt sage ich es, im Dollhaus auf der Reeperbahn. Ne? Im Dollhaus haben wir uns an so einen Tisch gesetzt und dann musstest du so Dollar kaufen und dann musstest du so, während sie gestrippt hat, ihr die Dollar in den Slip stecken. Und wir saßen zu zweit an dem Tisch und ich kenne jetzt das alles irgendwie, also es kam überhaupt keine Atmo auf. Die hieß Alice, das war ihr Künstlername, die Stripperin, die war auch ganz nett, aber die hat das halt einfach...
Wir wollten nur quatschen.
Nee, und dann hat die angefangen, sich auf dem Tisch zu bewegen, hat sich ausgezogen, immer mehr ausgezogen. Und dann sollte ich den Dollar im Mund nehmen und ihr so in den Stück reinmachen. Da habe ich gesagt, habe ich gerade keinen Bock drauf. Und habe das dann mit der Hand gemacht. Und dann haben wir das so gemacht und haben das so. Und irgendwann war das so, weil es war einfach überhaupt nicht erotisch, sexuell oder irgendwas. Und es war auch einfach mehr so eine Neugierde. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wir beide, die da vor ihr am Tisch saßen, mehr das Gefühl hatten, wir müssen ihr ein tolles Gefühl geben, als dass sie uns ein tolles Gefühl geben soll. Weil es einfach Ja, weißt du was? Es war nicht sexy, es sollte so ein Gag sein aus so einer Laune heraus. Und sie hat sich ausgezogen und war bis auf den Slip dann oder sogar ganz nackt. Irgendwann war sie da so und wir saßen so nebeneinander. Und ich weiß, wenn Flair das mit seiner Bande macht und so sagen die, Alter, zieh dich auf, du geile, Alter, yeah. Und dann wird gesoffen. Wir saßen da relativ nüchtern. Ich glaube, ich habe einen Weißwein getrunken oder so und saß dann da. Und ich war dann froh, als es vorbei war. Und da habe ich sie noch so persönlich so, ja, und wie lange arbeitest du hier schon? Und was machst du hier so? Und es war halt irgendwann und dann war sie weg und dann gucken wir uns beide so an und sagt sie auch so, ich hast auch das Gefühl gehabt, wir müssen der was Gutes tun. Ich so, ja. Und dann habe ich so versucht, lüstern zu gucken und alles, weil ich die ganze Zeit dachte, ich muss ihr jetzt das Gefühl geben, dass das für mich das Optimum ist.
Ja, aber ist so ein missverstandener Dienstleistungsgedanke. Ich kann auch...
Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich habe sowas noch nie gemacht, muss man dazu sagen.
Ich war vor vielen Jahren, hatte ich mal eine Phase, wo ich mal, ich weiß nicht was, ich möchte da nicht näher drüber, weil ich öfter mal in Köln in so einem ganz speziellen Laden. Hey, auch nie alleine, immer mit Leuten. Und es war in der Nähe vom Bahnhof, ist eine, so eine alte 50er Jahre Stripbar. Und die ist total traurig. Da ist nie einer drin. Und irgendwann habe ich so eine Faszination dafür entwickelt, dass da in Köln jeden Abend ab 21 Uhr so ein Stripladen aufhat, in dem aber nie einer drin ist. Und dann bin ich da öfter reingegangen. Immer mit Leuten natürlich und nie alleine. Und das war auch eine ähnliche Situation. Und das Gefühl, dass man hat, wenn jemand da vor einem anfängt, sich auszuziehen und zu tanzen und man denkt, man muss ihm was Gutes tun, das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin nach einem Geburtstag von mir, vor vielen Jahren, war mit der Geburtstagsgesellschaft, wo waren wir denn nochmal? In diesem komischen Tapasladen, der früher mal Thomas Hackenberg, dem Typen von Quiztaxi gehörte, in der Friesenstraße in Köln. Da haben wir gefeiert und dann sind wir losgelaufen, dann sind wir zu... Thomas Hackenberg, da hat man einen Laden gehabt.
Ja,
der hatte mal einen Tapasladen in Köln. Ich weiß nicht, ob er den immer noch hat. Ganz ein angenehmer, netter Typ in der Friesenstraße. Und da sind wir danach da haben wir gegessen und danach sind wir losgelaufen und sind dann in diesem Laden gelandet, weil alle gesagt haben, wie, du gehst da hin und du zeig doch mal. Und dann sind wir da alle hingegangen. Und dann war ich mit mehreren Leuten, einige sind auch dabei gewesen in der Geburtstagsgemeinschaft, die irgendwie, glaube ich, nach einer Sendung mitgekommen sind, nach einer Radiosendung, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und dann sind wir da gelandet und ich weiß noch, ein Comedian war mit dabei, ein junger, vielversprechender Comedian, der zu Gast in meiner Sendung war, der dann irgendwann im Laufe des Abends sehr viel getrunken hatte. Und da ist eben genau dieser Moment, wo du Nein gesagt hast mit dem Dollar, wo du quasi eine Stripperin jemanden auffordert mitzumachen, um so eine Art, ich weiß nicht, erotisches Gefühl herzustellen. Das ist dann nach hinten losgegangen, weil wir saßen alle da. Ich habe natürlich gewusst, dass man sich tunlichst nicht beteiligt, sondern sich eventuell das nur anguckt und dann auch das eher aus soziologischen Gründen macht. Und dieser Komiker hat sich dann aber breitschlagen lassen von dieser Schokoschönheit, dieser kakaobraunen Südamerikanerin, schätze ich mal. Und hat dann gesagt, okay, ich mache mit. Und dann folgende Szene hat sich, seit es 7 Jahre her, auf meine Netzhaut eingebrannt. Dieser Komiker, dessen Namen ich jetzt nicht nennen würde, die Stripperin, hat, weil sie gedacht hat, es ist sexy, so Aldi-Sprühsahne genommen und sich so eine Sprühsahnewurst auf die Arschbacke gesprüht. So, weißt du, und Sprühsahne ist, ich weiß, es ist so eine sexuelle Fantasie, aber es ist kurz vor Spaghetti Bolognese auf dem Bauch, was, glaube ich, mal bei so einer, auf jeden Fall so eine Sprühsahnewurst. Hinten auf die Arschbacke. Und dieser Komiker, die hat sich dann auf alle Viere quasi, ist auf dem Boden rumgekrabbelt. Und dieser Komiker sollte diese Sprühsahne von ihrem Gesäß ablecken. Und hat sich erst gesträubt, war aber schon zu Knülle, Nein zu sagen. Und hat das dann gemacht. Und das werde ich niemals vergessen. Ich glaube, ich habe den auch seitdem nie wieder gesehen.
Das ist auch... Oh Gott, das tut mir total leid. Wenn man zuguckt, ist man noch peinlicher berührt, ne?
Mega unangenehm. Also er konnte da gar nichts führen. Es war wirklich diese Magie des Momentes. Aber es ist wirklich aus dem Gefühl heraus, dass man was für die Stripperinnen tun muss, damit die das Gefühl haben, dass es schon okay ist, was sie da beruflich machen. Das kann ich voll nachvollziehen. Und allein die Idee mit der Sprühsahne. Und das Geile an diesem Laden ist, über dem Laden ist so eine Art schlechtes Merkur-Hotel. Sind einfach so Zimmer, wo dann Leute, die dann da jemanden kennenlernen, nach oben gehen können zum Bumsen.
Nein,
da ist einfach so ein Hotel drüber, einfach so 2 Etagen mit Zimmern drüber. Schon krass.
Das bietet sich ja dann auch einfach an, ne? Wenn da so viel Erotik im Raum ist.
Und wusstest du, dass es sowas wie Schwanzgeld gibt? Kennst du den Ausdruck?
Schwanzgeld? Hartgeld kenne ich.
Schwanzgeld ist ein etablierter Begriff in der Taxibranche. Wenn jemand quasi ein Messegast oder sowas ins Taxi steigt und sagt, zum Puff. Und dann fahren die Taxifahrer natürlich, weil die Taxifahrer sich auskennen und Messegäste meistens von auswärts sind, fahren die Taxifahrer zu einem Puff, laden da den besoffenen Gast ab, der geht rein und dann warten die ein bisschen und kriegen dann vom Türsteher Schwanzgeld zugesteckt. Nämlich als Belohnung dafür, dass sie die Kunden da hinkippen. Meistens so 50 Euro oder sowas, richtig ordentlich Kohle.
Echt?
Die Taxifahrer dann so nebenbei, ja, Schwanzgeld heißt das.
Das passt, finde ich.
Und ganz, wo wir gerade dabei sind, eine Geschichte wieder anonymisiert. Ja. Ein Taxifahrer, nachdem ich mit einem Taxi, also ich führe länger gerne mit alteingesessenen Kölner Taxifahrern längere Gespräche. Bei einigen macht es wirklich Spaß. Und einer hat mir mal erzählt, als ich dann ihn auch auf Schwanzgeld ansprach und wir auch darüber geredet haben, dass das Taxifahrer nachts auch gerne mal das Taxameter laufen lassen, wenn kein Gast da ist und es Taxibetriebe gibt, die Taxis als Geldwasch Maschine missbrauchen. Also einfach nachts schön das Taxameter an und dann wird schön Schwarzgeld legalisiert quasi. Soll es geben. Also angeblich eine Minderheit. Und dann hat er eben von einem großen Medienmogul erzählt, der mal so besoffen war, dass er immer eingeschlafen ist auf der Fahrt. Er wollte vom Bahnhof losfahren zum Puff, hat dann dem Taxifahrer zum Puff gefahren. Er ist am Puff aufgewacht. Ich muss zum Bahnhof. Ist dann wieder eingeschlafen und dann meinte er, hätte der Taxifahrer auch ihn dreimal zwischen Puff und Bahnhof hin und her gefahren, bis dann der Fahrgast von einem Medienkollegen, der am Bahnhof auf den wartete oder der zufällig dazu kam, und dann gesagt, hallo du, oh du großer Medienboss, komm mal da raus, irgendwas läuft, und der den quasi dann gerettet hat, und er sei aber dreimal zwischen Bahnhof und Puff hin und her gefahren, und der Gast sei immer eingeschlafen, ein berühmter Medienmogul aus, ich sag mal, den 90er Jahren. Aber mehr kann ich darüber, also das sind diese kleinen Geschichten, die man dann nur anonymisiert.
Was eine schöne Geschichte.
Ja. Hey, wusstest du, kann ich glaube ich nicht erzählen.
Erzähl ich alles.
Nee, ich erzähl nichts.
Ich habe mir die Gitarre da rausgeholt.
Was ist das?
Das ist die Gitarre, meine Gitarre, die steht hier so einsam rum. Ich dachte, ich hole die mal raus. Wollen wir nicht jetzt einfach noch einen kleinen Song wünschen und heute mal wieder die großen 5 machen, Jan?
Ist eine sehr gute Idee.
Und zwar, eine Hörerin wünscht sich die großen 5 Prominenten, die man gerne als Nachbarn hätte. Und ich finde das ganz schön.
Super Idee.
Weil ich habe gerade neulich ein Jack Nicholson-Interview gesehen. Und Jack Nicholson, wusstest du das, war 25 Jahre lang, hat er Tür an Tür mit Marlon Brando gewohnt.
Alice.
Haus an Haus. Ja, mit ihm, genau. Und ich hatte mal diese Idee für dieses Lied Alice. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nur, dass sie jeden Morgen richtig derbe scheißt. Oh, 25 Jahre. Nee, mach ich aber nicht. Okay, nee. Der wohnte mit Marlon Brando zusammen und hat Marlon Brando immer im Garten rumgehen sehen, auch Steine durch die Gegend schleppen oder einfach so. Die haben wohl nicht viel miteinander geredet. Der war auch ziemlich zurückgezogen, Marlon Brando. Aber als er dann gestorben ist, meinte er, das war einfach als ein Loch in seiner Brust, dass nicht mehr Marlon Brando im Nachbarsgarten da rumgelaufen ist. So. Und ich meine, du bist Jack Nicholson, bist schon einer der geilsten Schwänze, der Schauspielerschwänze überhaupt, also in Hollywood. Und dann... Jetzt komme ich von Schwanzgeld, bin ich total auf Schwänzen gerade. Und dann wohnst du noch Tür an Tür mit Marlon Brando. Das geht ja wohl, also mehr geht ja wohl kaum noch, ne? Da wäre ich jetzt gerne noch der dritte Nachbar gewesen.
Apropos, Jack Nicholson,
Brando,
hast du mitbekommen?
Brando Nicholson Schulz. Ja, der macht jetzt einen Comeback-Film. Ja.
Nee, hast du mitbekommen, dass es die Überlegungen gibt, ich weiß nicht, wie konkret das ist, dass der Maren-Ade-Klassiker Toni Erdmann mit Jack Nicholson und wer war die Frau? Jack Nicholson und... irgendeiner Frau, weiß ich nicht, verfilmt werden. Also eine Adaption des deutschen Oscar-nominierten Giga-Films, Toni Erdmann, der ein bisschen zu lang ist, bei aller Liebe, kleines bisschen zu lang. Mit Jack Nicholson soll dann neu aufgelegt werden. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Naja.
Wieso?
Ich möchte mir jetzt einen Song... Ich finde, es ist eine Katastrophe. Ich finde, ehrlich gesagt, sollte man das nicht machen.
Also das machen die Amis schon immer. Die Amis nehmen schon immer irgendwelche geilen Filme und machen die nach. Am schlimmsten ist es bei Oldboy, einer meiner Lieblingsfilme, koreanischer Film, damit ich nicht mal falsch sage. Ist, glaube ich, kein japanischer und koreanischer Film. Der wurde von Spike Lee neu gemacht und das ist einfach eine Katastrophe gewesen. Der hat gar nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht, wer auf diese Ideen immer kommt. Die meisten englischen Varianten, außer vielleicht bei The Ring, da fand ich die amerikanische Version besser als das Original. Ansonsten fällt mir kaum ein Film. The Ring ist übrigens echt ein gruseliger Grusel. Film, finde ich. Und wenn was richtig Gruseliges, richtig gruselig gemacht ist, ne, dann finde ich das richtig gruselig. Wirklich. Es gibt so Filme, die sind so unheimlich. Wenn sie so zum Beispiel neulich mal wieder Exorcist geguckt, finde ich immer noch richtig unheimlich, richtig gruselig. Das ist ein richtig gruseliger Film. Oder Blair Witch Project 1 finde ich auch immer, ich echt gruselig damals. Das Ende mit in der Ecke stehen, gruselig. Das ist,
kann ich nicht gucken. Ich gucke keine Gruselfilme. Ich möchte jetzt
Rosemary's Baby. Kennst du den von Polanski? Ganz am Ende. Ihr Kind wird weggenommen, wird von seiner Teufelssekte weggenommen. Und am Ende läuft sie in dieses Wohnzimmer, wo sie gerade mit dem Kind, mit ihrem Kind sind, diese Sekte. Und sie will immer dem beweisen, dass es eine Teufelssekte ist. Keiner glaubt ihr. Und dann guckt sie ihr eigenes Kind an. Und dann schreit sie nur noch, seine Augen! Was habt ihr mit seinen Augen gemacht? Und schreit das dann so. Und dann ist der Film vorbei. Und Alter. Das ist so schlimm. Oh Gott, das ist so schlimm. Oder ja, kennst du, oder Saw 1, perfideste Szene. Also eigentlich alle Saw-Filme sind übrigens scheiße. Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung, außer dem ersten. Wirklich. Also so, ja, Saw 3 ist auch nochmal geil und so. Nein, Saw 1 ist gut, danach wird es nur noch Mumenschanz. Das ist nicht mehr gruselig, das ist albern. Aber in Saw 1 gibt diese eine Szene, wo dieser eine Killer dem Kind die Knarre an den Kopf hält und mit so einem, wie heißt das nochmal, wenn man das Herz abhört? Stethoskop, ne?
Ja, Stethoskop. Mhm.
Der Mutter hat den Herzschlag abhört, ob das Herz schneller wirkt. Jedes Mal, wenn er die Pistole an den Kopf von ihrem Kind hält. Und das ist so perfide, das ist so gemein, das ist so fies, das ist eine richtig gruselige Scheißszene. Das ist richtig böse. Der auf diesen Gedanken gekommen ist, ein richtig böser Typ. Naja, so, okay.
Jetzt komm, wir wünschen wir mal einen Song. Am 14. Ja. Juli in der Turnhalle Düsseldorf wäre er aufgetreten. Leider ist er vorher gestorben, und zwar diese Woche. Ich weiß nicht, wie du den findest. Ich finde aber einen Song...
Ja, El Giro.
El Giro, und ich möchte, es ist ein Coversong von Elton John, aber Your Song von El Giro, beruflich ist er, glaube ich, Psychiater oder Psychologe gewesen, bevor er dann seine Liebe zur Musik entdeckt, beziehungsweise die Musik professionell betrieben hat. Also jemand mit richtiger Ausbildung, der dann künstlerisch tätig war. El Giro, Your Song, kommt jetzt auf die Fidi und Bumsi Playlist zur Ehrung dieses großen Musikers. Warum denn nicht?
Super.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi, Power, kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Hey, willkommen zurück zu Fest und Flauschig. Heute ist Sonntag, der 19. Februar. Ich habe in 4 Tagen Geburtstag, Olli. Ich werde 36.
Sag jetzt gutes Alter, ehrlich. Jan. Jetzt kommen die besten Jahre.
Ich glaube auch, kommen die besten Jahre.
Ja. Sag mal, du bist auch 1,90 Meter groß, oder? Bist du eigentlich über 1,90?
Ich bin eigentlich, glaube ich, 1,91, war ich mal beim ersten Perso. Es kann sein, dass ich ein bisschen geschrumpft bin. Und das ist ganz merkwürdig. In letzter Zeit haben mich total viele Leute darauf angesprochen, dass sie immer, wenn sie mich persönlich sehen, denken, du bist aber groß.
Und ich denke, das ist genau das Gleiche habe ich auch. Das habe ich jedes Mal, wenn mich Leute zum ersten Mal treffen. Und ich habe eine Mail bekommen von einem Zuhörer unserer Sendung, der schreibt, hallo Olli, ich möchte dir gerne etwas erzählen, weil ich über 1,97 groß bin. Schön. Beispiele aus meinem Leben, die ihr vielleicht auch kennt. Ich denke, Jan ist auch über 1,90. Angefangen vom häufigen Kopf vor dem Kopfstoßen der großen Klamotten gibt es den klassischen Satz, sag mal, spielst du Basketball? Du bist aber groß. Warum bist denn du so groß? Oder Aussagen wie... Es ist wirklich so. Spielst du Basketball? Hat mich dauernd gefragt. Dann heißt Körperlänge, heißt wahre Größe, bemisst man aber anders, sagen auch viele kleine Leute vor allem. Und wie unwohl man sich fühlt, wenn man umgeben ist, nur von kleinen Leuten und als einziger groß heraussticht. Das Gefühl kenne ich auch.
Das kenne ich
oder,
auch.
Dass man, ja. Nehmen wir weiter. Ja,
das Gefühl kennt man wirklich, ne? Dass man das Gefühl hat, anderen Leuten über den Kopf zu gucken und dass man vor allen Dingen als großer Mensch vergisst man, dass viele Leute das sehr, sehr schwer haben, weil sie viel kleiner sind. Und gerade klar, also ich habe viele Erfahrungen mit kleineren Männern gemacht, die sehr darunter gelitten haben, dass sie so klein sind, aber das nicht zeigen konnten, sondern das irgendwie kompensiert haben. In so ganz unangenehmen Angewohnheiten. Also
durch angelernte Ficktechniken.
Ich bin zwar nicht groß, aber ich fick wie so ein Murmeltier. Weißt du, so ganz schnell. Große Menschen müssen ja wenig, also gerade große Männer, da ist die Frequenz nicht so wichtig, weil dieser schlaksige Körper, es reicht, wenn er sich wenig bewegt. Und bei kleinen Männern ist es auch, du musst wirklich wie so eine Nähmaschine.
Ja, aber kennst du das, wenn du irgendwo hingehst?
Oder so eine Stichsäge.
So ein kleiner Power-Rammler. Okay, so wenn du irgendwo hingehst Und da ist jemand noch mal einen Kopf größer als du. Das ist auch ein komisches Gefühl. Kennst du das? Da bin, ich bin 1,95 und gehe irgendwo hin und da ist noch mal jemand, der ist dann noch mal 2,08 Meter oder so.
Das bei mir ist es immer so, bei mir ist das, ja, das kommt selten vor, aber bei mir ist auch so, dass ich das manchmal gar nicht schnalle, dass Leute so groß sind wie ich, weil man selber kommt, kommen einem andere Leute oft viel größer vor als man selber. Dann wird man von außen betrachtet und sagt, ja, du bist aber ganz schön viel größer als der andere. Also man selber denkt, ich denke oft, dass ich kleiner bin, als ich eigentlich bin, auch gegenüber Leuten, die, also
ich
die,
auch.
Ich, ne, also man denkt, der ist größer als ich, aber dabei ist er gar nicht größer als man selber. Das ist, kommt mir auch oft vor. Ich habe noch einen Filmtipp diese Woche, habe ich mir runtergeladen. Ja. Das musst du dir unbedingt angucken. Das ist wirklich unfassbar, eine unfassbare Sozialstudie. Und zwar heißt der Film Wiener, schreibt sich W-E-I-N-E-R, über den Anthony Weiner, ein amerikanischer Politiker, der zuletzt politisch auffällig wurde, weil er kandidiert hat für den Bürgermeisterposten der Stadt New York, was jetzt, glaube ich, Bill de Blasio macht. Das hätte er machen sollen für die Demokraten. Und der ist verheiratet gewesen, glaube ich, mit der Top-Beraterin von Hillary Clinton, Huma Abedin. Und der hat ein großes Manko gehabt, ein wahnsinnig leidenschaftlicher, talentierter Politiker, der allerdings immer mit irgendwelchen Stripperinnen merkwürdige Textnachrichten hin und her geschickt hat, Sexting, seine große Leidenschaft, teilweise auch mit 50 verschiedenen, und das ist immer aufgeflogen, weil die Frauen sich dann immer offenbart haben. Und der hat, also ein unfassbarer Film, der hat quasi einmal ein Pimmelbilder von sich verschickt, die sind dann veröffentlicht worden und dann war seine politische Karriere im Kongress der amerikanischen, der USA zu Ende. Ja, er hat sich dann rehabilitiert und hat dann einen neuen Anlauf gewagt.
Wie hat er sich rehabilitiert?
Er hat gesagt, das war ein Fehler von mir, das kommt nicht wieder vor, war einfach geil und stand unter Stress und so. Ist ja auch ehrlich, also ganz ehrlich, so moralisch, da ist mir scheißegal. So, und dann hat, in Amerika ist das ja auch nochmal was anderes als bei uns. Ich glaube, solche Sachen sind bei uns, werden auch nicht so ins Licht der Öffentlichkeit gezogen, glaube ich mal.
Ja. Und weißt du, Scheiß aufs Pimmelbild. Kann auch von jedem anderen der Pimmel gewesen sein.
Und so, ne? Auf jeden Fall hat er seinen Job verloren, beziehungsweise ist zurückgetreten und hat dann nochmal einen neuen Anlauf gewagt und mit der Unterstützung seiner Frau, wirklich eine ganz, fand eine unglaublich tolle, wunderschöne, intelligente Frau. Also ich habe mich wirklich total in die Frau verliebt, vor allen Dingen in dem Film. Und das war der Grund, warum ich, warum ich dann auch dran geblieben bin, um deren Leid dann zu sehen. Weil dann er hat dann offen drüber gesprochen, ich habe Fehler gemacht, aber ich bin geläutert und ich will jetzt Bürgermeister von New York werden. Engagierte Kampagne, junges Team, vielversprechende Chancen. Und dann, ich glaube, 3 Wochen vor Schluss passiert es wieder und wieder kommt irgendeine Stripperin raus, die sagt, der hat mir Pimmelbilder geschickt. Diesmal sieht man den ganzen Pimmel, nicht nur die Unterhose von außen, sondern hier ist alles. Und dann wird es in Amerika auch direkt für Geld quasi die Story verkauft und das ist alles über den zusammengebrochen. Und der hat ein Doku-Team dabei gehabt, ein Kamerateam, und die haben das alles aufgenommen. Und du siehst wirklich, wie diese Frau, vor allem die Frau von ihm, zerbricht. Und ich habe mich wirklich in diese, ich sag mal so, diese Frau, also war eine wahnsinnig intelligente Frau, tolle Frau.
Läuft die auf Netflix?
Ich weiß nicht genau. Ich habe es bei iTunes gesehen.
Wie heißt der Film?
Wiener. Also das ist ja auch das Lustige.
Wiener,
ist
ja.
Er ist glaube ich, Jude ist er, glaube ich. Sie ist Araberin. Also ohnehin eine Multikulti-Ehe über alle Grenzen hinweg und so. Demokratischer Kandidat, liberaler Typ. Sehr leidenschaftlich. Und eben dann dieses eine Problem. Und dann, dass er, wie er vor allem nicht einsieht, dass seine Karriere im Arsch ist. Dass er quasi den Leuten gesagt hat, gib mir noch eine Chance, ich habe mich geändert. Und dann hat er sich eben nicht geändert. Und es ist alles noch viel schlimmer geworden. Es kommt noch viel mehr raus. Und wie du dann diese Enttäuschung langsam einsickern siehst bei seinem Team, die sich alle aufgerieben haben, bei seinen Sponsoren und bei seiner Frau. Und dieses, und dann ist die Frau, ich glaube, 2 Jahre, der Film ist 2, 3 Jahre alt, und ist die Frau tatsächlich die Top-Beraterin von Hillary Clinton geworden bei der Kampagne zur Präsidentschaft.
Ist sie denn noch mit ihm zusammen?
Das weiß ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sich dann getrennt. Aber dann am Ende war das dann wirklich so, dass die Frau, als die Bilder
dann raus,
ist total traurig, aber du musst dir das angucken,
Tut mir für beide. Ja, wahnsinnig leid für beide.
Aber es ist der wird dir gefallen, der Film, weil es ist eine spektakuläre Sozialstudie, wie du siehst, wie der Typ vor lauter Ehrgeiz und vor lauter, die Lage verkennt, die Realität verloren hat. Der hat wirklich, der lebt in so einer Parallelwirklichkeit. Und da, das ist übrigens noch. Wir sollen nicht so viel politisch reden und so, ne? Hast du völlig recht. Finde ich auch, war letzte Woche auch ein bisschen viel, weiß ich auch gar nicht warum. Aber ich habe eine tolle neue Theorie. Und zwar, Ist noch nicht ganz fertig, aber zur Welterklärung. Und zwar parallele Realitäten. Und dass wir momentan, also der Typ hat litt Anthony Weiner in dem Film einer, ich sag mal, für ihn vor allen Dingen, einer Realitätsverschiebung, einer leichten. Der hat einfach gedacht, der kann das noch packen. Der ist ein geiler Player und ein geiler Macker. Und er sieht nicht, wie die Leute um ihn herum alle ihn fassungslos angucken, warum er nicht aufgibt. Und ich glaube, am Ende hat er dann so 5% fährt er dann ein bei der Wahl. Also abgeschlagen, völlig abgelost und alle Leute hassen den. Und er ist wirklich wie auf Drogen. Und ich glaube, parallele Realitäten, dass zum Beispiel in Amerika oder jetzt auch in Teilen Deutschlands diese ganzen AfDler, die sich quasi im Internet mit Informationen, die jeglicher Fakten entbehren, oder Informationen oder Nachrichten, die nicht mehr faktenbasiert sind, sich so eine Art verschobene Realität aufbauen. Und wenn nur genug Leute in dieser verschobenen Realität leben, wird das als Wirklichkeit empfunden, was ein großes Problem ist, weil so Dinge wie zum Beispiel die Schwerkraft existiert oder nachts ist es dunkel, dann in Frage gestellt werden können, wenn nur genug Leute daran glauben. Ne? Das ist total verrückt. Verschobene Realitäten. Ich bin da noch nicht ganz fertig mit den Gedanken.
Wiener, guck das mal an. So, apropos Konsequenzen ist das Thema heute. Damit wir nicht irgendwann Konsequenzen kriegen, dass wir uns immer so Leute in dieser Sendung hier so äußern, habe ich mir überlegt, Leute, die wir nicht immer gut dastehen lassen in unserer Sendung, über die wir mal schlecht geredet haben oder so, ne, die sollten wir auch mal jetzt langsam einladen, mal als Gast.
Wirklich? Wen denn?
Also ich hätte ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel, habe ich schon mal erzählt, ich bin dafür, dass wir mal vielleicht irgendjemand von denen, die man auch mal so, also wo ich noch nicht genau weiß, ob das ein guter oder nicht guter Typ ist. Ich würde gerne mal wieder ein paar Gäste mehr in unsere Sendung einladen. Ich kümmere mich da gerade drum. Neulich war ich im Restaurant und wollte gerade rausgehen, kommt eine Frau auf mich zu und meint zu mir, der Atze Schröder sitzt da hinten, der wird sie gerne kennenlernen. Kein Witz. Und dann bin ich wollte gerade gehen mit Freunden und dann bin ich so, okay. Und dann bin ich an den Tisch gegangen und dann hat er sich bei mir vorgestellt und wir haben uns nett unterhalten, ganz nett. Ich habe den ja nie kennengelernt vorher. Und dann hat er gesagt, dass der mich kennt und so und das auch gut findet und er würde gerne mal zu uns in die Sendung kommen. Er hat mir
seine Nummer gegeben. Mal machen, warum denn nicht?
Weißt du was? Und dann habe ich ihn angerufen letzte Woche. Ja, ist nicht reingegangen. Ich weiß nicht, ob die Nummer stimmt oder nicht. Ansonsten, ich habe noch 2-3 andere, wo ich mal überlege, vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen mit Gästen arbeiten.
Aber haben wir doch schon mal geredet über Atze Schröder. Ich weiß auch gar nicht, warum ist der mir noch aufgefallen? Der ist bei Facebook, ich glaube, da ist er, wir sind bei Facebook befreundet und in seiner Timeline kommt öfter...
Habt ihr schon mal kennengelernt?
Ja, ich habe ihn schon mal kennengelernt.
Ah, ich noch nicht. Also, außer da jetzt im Restaurant.
Ich glaube, 2-3 Mal.
Aber ich finde...
Wahnsinnig nett, hat auch einen tollen Freundeskreis, wahnsinnig netter, schlauer Typ. Wir müssen über eine Sache noch reden, Olli, machen wir gleich.
Aber eine Sache noch ganz kurz, Jan, ganz kurz. Pass auf, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, ne, und ich sehe irgendwo einen Prominenten, und den möchte ich gerne kennenlernen, ne, und ich würde zu irgendeinem von meinen Leuten in meinem Umfeld gehen und sagen, gehst du mal hin und sagst mal, Olli Schulz sitzt hier, den würde ich gerne kennenlernen. Würden alle meine Freunde sagen, hau mal auf, du Spacken, geh mal selber dahin und sag dem Hallo. Ja,
ich auch gerade. Also, ist einfach so eine Backpfeife von deinen Leuten.
Selbst wenn ich Ansa, meinen Manager, fragen würde, und würde sagen, Ansa, geh doch mal bitte da hinten hin. Und sag mal bitte, der möchte ich kennenlernen, wird Anze sagen, na Quatsch, du gehst da selber, wenn du den kennenlernen willst. Also ich glaube, ich habe nicht einmal im Bekanntenkreis, der würde sagen, ja Logo, gehe ich da hin und sage, Olli Schulz, der große Olli Schulz sitzt da. Trotzdem war das sympathisch, also es war jetzt ja nicht schlimm.
Möchten Sie mal an Olli Schulz, dann sitzt du dann da und dann unterhältst du dich erst noch mit irgendeiner Schönheit und dann wartest du aber so 2 Sekunden zu lang, bis du dann den Gast, der an den Tisch gekommen ist, begrüßt, um zu zeigen, wie wichtig du bist.
Habe ich aber auch gerade gedacht. Ja, genau. Und redest erstmal noch mit den Leuten am Tisch und sagst, ja, setz dich mal hier hin. Zu dir komme ich gleich.
Ja, aber ob wir diesen Status jemals erreichen werden, ich weiß es nicht. Nee. Mein Husten ist übrigens besser geworden. Jetzt, wo ich gerade huste, fällt es mir auf. Mein Husten ist besser geworden. Ich habe das Gefühl, es hat ewig gedauert. Nervt mich wahnsinnig. Ich bin immer noch leicht erkältet. Ich möchte gleich noch über eine wichtige Sache reden diese Woche. Und zwar über den Lena-Nacktbilder-Skandal. Hast du es mitbekommen?
Darüber reden wir jetzt. Und dann machen wir nochmal kurz Pause. Dann machen wir die großen 5. Ja. Habe ich mitbekommen, nur in der Bildzeitung die Überschrift gelesen, Lena Meyer-Landrut wegen Nacktfotos
erpresst worden. So, genau, und jetzt die große, ich glaube, ich rede auch nur drüber, weil in dieser Sendung, ich sag mal, zwischen den, also hier kann man auch mal länger, empfinde das als eine ziemliche Grenzüberschreitung. Ich bin ja selber ein großer Fan von Lena-Gags. Lena, allgemein Lena-Gags und so. Aber ich empfinde das als eine sehr unangenehme Grenzüberschreitung. Und zwar nicht nur die Sache an sich, sondern auch die Berichterstattung aus einem laufenden, aus einer laufenden Straftat, einer offensichtlichen Erpressung. Und das dann einfach so munter mit dem ich habe bei Bild.de einen Journalisten gesehen, der gesagt hat, er habe mit dem Erpresser hin und her geschrieben. Und das finde ich, ich sag mal, wenn man das Gladbecker Geiseldrama verurteilt und die Art, wie die Journalisten damals umgegangen sind mit dieser Art von Verbrechen, dann ist es eigentlich auch nicht so weit. Ich meine, da hat jetzt keiner eine vorgehaltene Waffe, aber ich finde die...
du kennst die Bilder nicht.
Ja, naja, also ich finde, wenn du dann als Journalist mit Verbrechern kommunizierst, die gerade dabei sind, irgendwie Sachen zu Leute zu erpressen, dann hört irgendwann auch der Spaß auf und auch das Berichterstattungsinteresse sollte dann zurückstehen hinter der kriminalistischen Arbeit. Und ich frage mich warum machen die Bullen da nicht was? Warum? Letzte Woche habe ich doch noch gesagt, dass, wenn das Internet die Straße ist, wer kümmert sich eigentlich darum? Gibt's da nicht, da müssen doch die Bullen irgendwie in der Lage sein, wenn du irgendwie einen Film runterlädst, einen Torrent runterlädst, dann kriegst du innerhalb von 2 Wochen Post vom Abmahnanwalt, weil die deine IP-Adresse rausbekommen. Und es muss da wohl möglich sein, einen Erpresser im Internet ausfindig zu machen, der Leute erpresst mit so einem Scheiß. Ich habe gelesen, das Laptop wurde geklaut. Das ist nicht mal das Laptop geklaut vor vielen Jahren. So, und es ist nicht mal irgendwie, dass da irgendwie jemand in die Cloud irgendwas reingestellt hat.
Ist mega assi und das ist auch einfach scheiße und das ist auch echt ätzend darüber, während das jetzt gerade wahrscheinlich akut bei ihr der Fall ist, darüber zu berichten. Das macht das alles nicht noch besser und die hat wahrscheinlich genug Probleme gerade damit. Das ist asozial, das ist aber auch Bild-Zeitung. Ich glaube, jetzt keine andere Zeitung hat sich da jetzt
groß irgendwie... Fokus hat es auch gemacht. Und ich finde,
Fokus ist aber auch scheiße, das weiß man aber
Alter,
auch.
Der Fokus ist
Wer liest denn den Fokus? Der Fokus hat sich da irgendwo reingeregt, der liegt beim Zahnarzt aus, ansonsten liest den keiner. Ganz ehrlich, das ist so, der liegt beim Zahnarzt. Den Fokus, das ist Schrott. Und ich will auch nicht sagen, dass Spiegel alles geil ist und Stern alles geil, aber Fokus ist so offensichtlich scheiße einfach, dass man das einfach mal sagen darf. Also, ja.
Ja.
So, naja, wir machen jetzt die großen fünf.
Wir machen kurz Pause.
Mach mal
einen Song und dann machen wir die großen fünf und dann, ja.
Ja, ich mach mal, soll ich einen Song machen? Ist das okay für dich, Jan?
Bitte, ich habe doch gerade den letzten gemacht.
Ja, stimmt, okay, stimmt. Dann würde ich heute mal einen Song nehmen, ein Klassiker, The Zombies. Mein Gott, was für eine gute Band gewesen. The Zombies hatten damals in den 60ern, 70ern einen Hit nacheinander. Kennst du auch noch die Zombies, Jan, oder?
Zombie. Die Cranberries meinst du vielleicht. Ich kenne die Cranberries mit Zombies.
Time of the Season von den Zombies ist ein schöner Song. Eigentlich ist es ein Sommersong, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Deswegen habe ich den Song jetzt einfach mal ausgesucht. Ein Klassiker, ein wunderschöner Song. Man kann sowieso generell sich mal The Zombies Best Of anhören und dann mal merken, was das für eine große Band war, was für unfassbare Songs die geschrieben haben. Die jetzt hier in der Fidi und Bumsi Playlist, danach die großen 5 Prominenten, die wir gerne als Nachbarn hätten.
Und während das...
Hör mal dieses
Geräusch. Weißt du, was es ist? Hörst du das?
Ja.
Ich klicke Freundschaftsanfragen weg. Ich lösche Freundschaftsanfragen.
Auf während Facebook?
Der Song läuft. Ja, ich klicke alle weg. Weg. Will dich nicht. Ich will dich nicht. Kenn dich nicht. Tschüss.
So, bis weg. Gleich.
Weg. Oh, der sieht ganz gut aus, den nehme ich.
Hier ist Fest und Flauschig.
Hey, yo!
Jan, ich finde, du hast dich ganz gut gefangen im Laufe der Sendung. Ich habe dich in so ein Gesprächsknäuel gewickelt ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Das ist ein bisschen vergessen auch alles. Ist ganz schön. Ja. Weißt du, was ist richtig mal heute? Weißt du was? Ist einfach mal so ein nettes Gespräch heute mit dir. Ein schönes Gespräch. Wir hatten das Thema Konsequenzen, das können wir jetzt langsam mal abschütteln und kommen jetzt mal zu einem Wunsch eines Hörers. Schreibt uns immerhin weiterhin gerne fleißig, wenn ihr irgendwelche großen 5 Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Ich finde das ja immer sehr, sehr gut. Die großen 5 Prominenten, neben denen wir gerne wohnen würden. Hier sind sie.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 Prominenten, neben denen man gerne wohnen würde. Auf Platz 5 bei mir ist eine amerikanische Songwriterin, die ich sehr, sehr toll finde, seit vielen Jahren. Ich habe ein Interview gelesen, da kommt es mir so vor, als wenn sie den gleichen Biorhythmus wie ich pflegen würde. Allerdings kann sie es noch ausgiebiger machen, weil sie keine Kinder hat. Ich muss meinen Biorhythmus immer wieder umstellen. Morgens aufstehen, wie auch immer. Aber Fiona Apple, die soll den ganzen Tag schlafen und nachts sich ins Klavier setzen, depressive Songs machen. Ansonsten, die macht auch die Nacht zum Tag, ist außerdem eine tolle Musikerin und ich könnte dann nachts mal anrufen, wenn ich allein alleine bin, denke, jetzt hätte ich gerne Geselligkeit, dann würde ich rübergehen oder sie wird rüberkommen, dann würden wir zusammen Musik machen, dann würden wir nochmal quatschen, dann würden wir uns nochmal so kurz angucken und dann würden wir reden. Ich würde nochmal einen alten Chai-Tee aufsetzen und wir würden zusammen die ganze Nacht Musik machen und morgens, wenn die Vögel zwitschern, wird sie sagen, ich gehe wieder rüber in diesen Westflügel meines Hauses und ich sage so, alles klar, vielleicht ja nächste Nacht wieder. Und wir würden in einer Schattenwelt zusammenleben, Fiona Apple und ich, in einem Schattendasein, das voller Glück, voller Ruhe und Harmonie also getränkt ist.
Ja, ja, bei mir ist auf Platz 5 die Buchautorin J.K. Rowling, die Mutter von Harry Potter. Ist, glaube ich, 44 Jahre alt, hat ausgesorgt für den Rest ihres Lebens, ich glaube, Multimilliardärin durch die Bücher. Eine wahnsinnig intelligente, engagierte Schlaufrau. Ich folge ihr auf Twitter seit vielen Jahren schon. Und engagiert sich jetzt gerade auch sehr, ist sehr very outspoken, sehr mit sehr starker Haltung und hat, ich glaube, allein für die Kinder ist das toll zu wissen, dass nebenan die Autorin, die Mutter von Harry Potter wohnt, später irgendwann, wenn die Harry Potter lesen, wenn Kinder in ein paar Jahren noch Harry Potter lesen, so 10-, 15-Jährige. Und ich glaube, sie lebt sehr zurückgezogen. Wenn man eine Tasse Mehl braucht, findet man die immer bei der. Kann wahrscheinlich wahnsinnig gut kochen, nervt niemanden mit Aufdringlichkeit, aber ist da, wenn man sie braucht. Also ich glaube, das würde ich mir wünschen. J.K. Rowling.
Kann ich auch verstehen, kann ich gut nachvollziehen, ja. Und vor allem hat man immer, wenn man sich noch gut versteht mit der, die leiht einem bestimmt beim Zwanni, wenn man Geld braucht, glaube ich schon.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn man die ein bisschen zu spät zurückbringt.
Glaube ich auch. Die klingelt dann nicht gleich jeden Tag oder so. Auf Platz 4 bei mir, Harald Lesch. Harald Lesch, der große...
Super Idee.
Einfach, wenn ich was nicht weiß, klingel ich bei ihm und frag ihn. Der kann mir alles erklären. Das ist ein Megatyp. Ja. Ich finde, es einer der interessantesten, tollsten Leute im Fernsehen. Denn immer, wenn der nachts läuft, also neulich lief er mal wieder, und der erklärt einem Sachen und macht das auf so eine gute Art und Weise. Ist so ein Lehrertyp, auf dem ich heraufschauen kann. Ja. Der so trotzdem aber nicht... Der weiß eine Menge. Der ist sich dessen auch bewusst, ist aber irgendwie ein geiler Typ. Und ich mag den. Ich mag, wie der im Fernsehen ist. Und ich habe den so in Interviews gesehen. Ich finde den gut. Und ich weiß, da hat man jemanden da, der wahrscheinlich so ein universelles Wissen hat. Ja?
Der Ahnung,
der kann
hat,
einen, der Ahnung
hat. Ja, genau. Ja, und selbst wenn er keine Ahnung hat, so tut, als hätte er Ahnung, was ja manchmal auch wichtig ist.
Und das beruhigt einen auch schon. Ja? Das ist, finde ich, genau, eine mega gute Sache. Das ist ein toll. Harald Lesch hätte ich gerne dabei. Also bei mir in meiner Nachbarschaft.
Bei mir ist auf Platz 4 wieder eine Frau, auch eine Frau aus dem Fernsehen, und zwar ist es Anne Will. Ich glaube, also ich habe die jetzt 2 oder 3 Mal kennengelernt und ich halte die, ich glaube, Anne Will ist eine der besten Frauen im Fernsehen. Also wenn nicht sogar die beste. Ich finde, die ist wahnsinnig schlau, macht ihren Job als Moderatorin gut, ist aber, glaube ich, darüber hinaus, fällt nicht unangenehm auf bei zu viel außerhalb ihrer Talkshow, ihrer journalistischen Arbeit, irgendwelchem Showquatsch. Lebt ein solides Leben, ist ein kleines bisschen prollig, was ich auch cool finde. Also säuft auch, glaube ich, mal ganz gerne ein. Hat, glaube ich, lustige Freunde und ist, glaube ich, auch unaufdringlich. Überhaupt, glaube ich, Nachbarn neben denen ich, die müssen unaufdringlich sein. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn dann Leute irgendwie
so Partyhengste.
So Party oder die dann irgendwie einen rausholen oder sowas und irgendwie was vorhaben oder sowas. Gerne mit...
Die einen rausholen, was rausholen?
Nee, die einen rausholen, die dann irgendwie...
Also die einen
Abend, heute ist Sushi-Abend oder wir spielen heute am Malefiz, kommst du auch? Das nervt mich dann eher. Es muss eher jemand sein, der auch gerne so ein passiver Typ ist.
So. Genau, da passiv passt schon bei meinem nächsten Nachbarn ganz gut. Willie Nelson ist meine Nummer 3. Willie Nelson, der Country-Sänger, der wirklich für mich ein großes Vorbild ist, ein toller Typ. Der hat sogar seine eigene Marihuana-Sorte, die Willie Nelson-Sorte, die er selber gezüchtet hat. Der ist halt starker Kiffer sein ganzes Leben lang schon, aber einfach auch davon eine Urgestalt, ein Songwriter, der hat unzählige Songs geschrieben. Hits für andere, hat ein bewegtes Leben, war pleite, unfassbare Scheidungen, unfassbare viel Kinder, tiefenentspannt, 81 Jahre inzwischen alt, und ich habe ihn ein bedeutendes Konzert für mich, das erste Konzert nach der Geburt meiner Tochter war das Willie Nelson Konzert, und ich war da und bin dann ein bisschen früher gegangen. Willie Nelson kam gerade hinten aus dem Tempodrom raus, wir sind uns begegnet, weil mein Wagen da stand, und wir haben kurz ein paar Sätze gewechselt, das hat mir total viel bedeutet, und er hatte schon einen Joint im Mund, und der ist einfach ein alter Typ, der glaube ich eine Menge dir erzählen kann, und wenn du mal eine gute Story brauchst, jemanden, also ich kenne eine Menge gute Stories, aber jemand, der noch mehr gute Stories kennt, das ist auf alle Fälle Willie Nelson. Und
das, aber meinst du nicht, dass es so ein Nachbar ist, wo dann irgendwie so andauernd irgendwie Kartons vor der Tür liegen und das muffelt aus der Wohnung und irgendwie ist da so ein altes
Rotto,
so ein altes Auto auf der Garageneinfahrt rum und so ein Nachbar ist das doch. Der willst du das wirklich haben?
Ja, außerdem hat der gute Freund, Snoop Dogg ist ein Freund von ihm zum Beispiel, ne?
Der ja, worüber haben die sich wohl kennengelernt?
Snoop Dogg hat ihm zu Weihnachten ein Shirt geschenkt, ist auf der Willie Nelson Facebook-Seite zu sehen. In einem gehäkelten Pulli, da steht drauf Smoke Weed Every Day. Und das hat ihn Snoop Dogg geschenkt. Außerdem hängt Woody Harrelson immer viel bei ihm im Garten ab, sitzt da rum und auch noch andere Leute so. Also der hat einen guten Freundeskreis, an dem ich mich vielleicht bereichern kann, wenn ich sein Nachbar bin.
Bei mir ist auf Platz 3 auch ein Musiker, ein weltbekannter Musiker, und zwar Ringo Starr von den Beatles. Der Grund, warum ich den gerne als Nachbarn hätte, speist sich so ein kleines bisschen zum
Hätt einen, ich auch weil, gerne.
Immer der Ahnungsloseste von den Beatles. Ich glaube, der hat die Hälfte seiner eigenen Songs nie gehört. Der war immer irgendwie nur wie so eine Art Vertragsmusiker. Hat glaube ich, 2 oder 3 Songs selber gemacht.
Ich glaube, die Beatles hat er sogar nie einen selber gemacht. Er hat welche gesungen, ja. Die hat aber Paul geschrieben. Yellow Submarine singt er, glaube ich. Und was singt er noch? Er singt
With a Little Help. Aber Paul hat die geschrieben, aber er trat selten mehr als das mäßige. Also, ich sag mal so, nein, sein Schlagzeugspiel, viele Leute sagen, ist scheiße, aber ich meine, man erkennt ihn immerhin. Also, das ist, was
ja
auch
aber es gibt ja auch, John Lennon hat mal gesagt in einem Interview, bei den Beatles gibt es mehrere Schlagzeuger in der Band und Ringo Starr ist nicht der Beste davon. Also mit anderen Worten, also alle wissen, dass Paul McCartney besser gespielt hat. Und zum Beispiel beim Weißen Album, da wollte er erst gar nicht dabei sein, ist ausgestiegen und da haben die Beatles ihn wieder zurückgeholt, weil ganz oft hat Paul sich ans Schlagzeug gesetzt. Und dann haben sie aber einen Deal gefunden, dass Paul sich teilweise bei den Aufnahmen mit einem Schellenkranz neben Ringo gestellt hat und dann den Takt so angegeben hat. Ist kein Witz.
Damit er nicht so anfängt zu hinken oder wenn er ordentlich auf dem
ja,
Takt ist.
Ja, so ein bisschen so, ja, oder damit er so spielt, wie Paul das will. Ganz schön mies. Oh also Gott, der hat einen Alter. Harten Job gehabt, ja. Aber dafür war er bei den fucking Beatles dabei. Und er hat eine Menge, glaube ich, auch an Girls, Fame und Reichtum und schönen Momenten in seinem Leben abgegriffen.
Ich glaube,
das ist das Beste, was ihm passieren konnte.
Ich glaube, dadurch, dass er immer overruled wurde von den talentierteren Bandkollegen, hat er irgendwann so eine innere Ruhe entwickelt. Dem ist alles scheißegal. Ich meine, guck mal, ist einer von beiden, 2 Beatles, die noch leben. Der wird wahrscheinlich auch der Letzte sein, der ins Grab hüpft. Weil der, glaube ich, so eine Tiefenentspannung hat. Und der wird sich schön am Ende
seine späte Rache.
Alle anderen, ja, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt auch ein Toupet, aber dieses Toupet von Paul McCartney macht mich wirklich fertig, Alter.
Ist das irgendwann, ein Toupet?
Natürlich ist das ein Toupet. Hast du schon mal einen 70-Jährigen gesehen mit solchen Haaren? Natürlich ist das ein Toupet.
Okay,
natürlich trägt Paul McCartney. Ja, guck dir mal, Alter, Paul McCartney trägt aber sowas von Toupet. Und das hat dann irgendwie, haben wir, glaube ich, schon mal
in der Sendung sowas würdelos. Die meisten von den Beatles sollen ja voll die empfindlichen Typen gewesen sein, aber Paul McCartney. McCartney.
Auf Platz 2 also bei mir. Auf Platz 3.
Auf Platz 2 bei mir, Rick Rubin. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch einen anderen Produzenten sagen können, aber als Musiker Rick Rubin als Nachbarn zu haben und sich dann auch mit dem vielleicht anzufreunden, außer er findet deine Musik scheiße, das ist ätzend. Wenn Rick Rubin, der nun mal der Mega-Produzent ist, obwohl ich Nigel Goldrich noch besser finde, das ist mein Lieblingsproduzent eigentlich von Radiohead ist der zum Beispiel, oder hat die tolle Travis-Platte produziert. Ich sag jetzt trotzdem, Rick Rubin, wenn das dein Nachbar ist, der hat sein Studio im Keller und du gehst rüber, nimmst auf und der fängt Feuer und fängt an, deine Sachen zu produzieren, das ist das Größte für einen Musiker. Ja. Also ist nun mal so, das wäre das Geilste. Ganz einfache, dumme Begründung jetzt. Musiker, Musikfan, Rick Rubin, Nachbar wäre das Geilste. Auf meinem Platz 2.
Bei mir auf Platz 2 ist der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler. Auch so einer, deswegen, weil ich finde es gut, jemanden als Nachbarn zu haben, der weder was will, noch irgendwas zu verlieren hat. Der hat alles schon hinter sich, der hat alles schon mal mitgemacht, der ist irgendwann freiwillig ausgestiegen und das ist so ein Typ, wenn du da irgendwie ein Gartenwerkzeug brauchst oder sowas, wie eine Heckenschere oder sowas oder einen Kantenschneider, dann kannst du dir den bei Horst Köhler leihen, der gibt dir den und dann ist auch nicht so schlimm, wenn er ein bisschen später zurückkommt, weil Horst Köhler im Zweifel braucht er das jetzt nicht so super dringend. Und das ist, glaube ich, so ein richtig viel älterer Typ als ich. Ich glaube aber, macht nichts, weil der, glaube ich, so eine Ruhe und Gelassenheit mit sich bringt. Hat wahrscheinlich so 2, 3 mega geile Töchter, wo man dann, ja, hallo, Sie sind die Tochter von Horst Köhler, ist ja ein Ding, das gibt's doch gar nicht. Oder Enkel oder sowas. Selbst wenn nicht, ist nicht so schlimm. Weil ich glaube, der so ein Typ ist, der in so einer Gummihose mit so Gartensandalen viel im Garten rumhängt und man sich dann über den Gartenzaun unterhält über Gott und die Welt. Und der hat auch geile Stories aus dem politischen Betrieb, weil der immer noch irgendwelche Referenten und Leute sitzen hat, die den ganzen harten Scheiß auspacken, den man als Normalbürger ja gar nicht mitbekommt. Diese ganzen Bumsgeschichten und so hinter den Kulissen. Glaubst du ja wohl nicht, dass die Politiker nicht bumsen? Die bumsen auch alle, ganz ehrlich.
Die Bomben noch alle, ja. Okay, mein Platz 1, ganz einfach, aber ich habe zwei zur Auswahl jetzt. Entweder Scarlett Johansson, weil die alleine ist und auch oft jemanden braucht mal, der ihr hilft, zum Beispiel in der Küche oder so, wenn die wieder vom Dreh kommt, weil das ist ein harter Job als schöne Schauspielerin, die jetzt ein bisschen über 30 ist, auch nicht mehr so ganz jung ist, auch nicht mehr so. Und wenn die mal zu Hause zum Beispiel jemanden braucht, der die Maiskolben einfettet mit Butter oder so oder irgendwas anderes... Oder ich hätte gerne einfach. Und weil das wahrscheinlich nicht hinhauen wird.
Ich bin Olli, ich bin hier, um den Maiskolben mit Butter einzufetten.
Oder magst du das selber machen? Ich habe frische Maiskolben gekauft. Oh Gott, sind wir so weit gesunken jetzt gerade.
Bin ich so weit gesunken gerade? Ja, bist du.
Hallo Scarlett, ich habe Maiskolben. Willst du mir die mal einbuttern?
Oh Gott. Ja.
Okay. Auf Platz 1 bei mir, deswegen Louis C.K., meine richtige Nummer 1. Mein Lieblings-Stand-Up-Comedian seit vielen Jahren.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ja.
Louis C.K.
Ja. Und hat zwei Töchter, alleinerziehend. Wir haben ähnliches Lebensmodell, ähnliches Lebenskonstrukt. Ich finde den toll, ich mag die Sachen von dem. Hat auch ähnlich launiger Typ wie ich. Es gibt auch ganz viele ominösen Geschichten über den, wo sich Leute über den beschwert haben. Angeblich soll mal ein Comedian bei einem Vorprogramm gemacht haben und später hat er die gefragt, ob die Lust hätten zu masturbieren, während er Gras raucht im Backstage. Das ist eine Geschichte, die im Internet kursiert. Also keine Ahnung. Er scheint ein Exzentriker zu sein, aber er ist nun mal der beste Stand-Up-Comedian seit vielen Jahren. Keine Ahnung. Ich würde dem gerne mal auf die Spur gehen, deswegen Louis C.K. meine Nummer 1.
Abgesehen jetzt muss ich kurz meine Nummer 1 umschmeißen. Dann würde ich jetzt sagen, ich nehme einfach mal Bill Gates. Und zwar aufgrund des unermesslichen Reichtums, glaube ich, einfach was abgreifen zu können. Einfach für den täglichen Bedarf. Einfach so diese 500, 600 Euro für Einkaufen, die grundlegenden Kosten, die man sich einfach bei Bill jeden Monat zusammenschnorren kann, unter fadenscheinigsten Begründungen. Und ich glaube einfach, sich wie so eine Zecke an der großen Villa von Bill Gates so ein kleines Gartenhäuschen zu nehmen und den als Nachbarn zu haben, ist nicht verkehrt. Ab und zu mal babysitten bei Melinda und Bill, oder irgendwie mal die Hunde Gassi führen und dann ist eigentlich, hast du eigentlich ausgesorgt. Also das finde ich eigentlich ein interessantes Lebensmodell, wo ich mir vielleicht nochmal überlegen würde, auch mal Stichwort Neustart zu Beginn, einfach nochmal eine neue Frau kennenlernen, neuer Start, einfach so eine 18-Jährige, die irgendwie auf der Uni ist den halben Tag und tagsüber macht Fadi irgendwie, keine Ahnung, die Küche von Bill Gates sauber und kriegt dafür dann 700 Euro im Monat und halt auch, aber und geile Computertipps und alles alte Software.
Das hört sich nach einem verdammt guten Modell an, meiner Meinung nach. Das hört sich jetzt nicht, leider kann ich da nichts Schlimmes jetzt finden an deinem Modell gerade. Bill Gates die Küche sauber machen?
Der ist ja wahrscheinlich eh nicht da. Und der hat so eine automatische Küche bestimmt, wo Karl Klammer oder der Hund aus Word 97 da irgendwie die Küche sauber.
Die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Was wäre denn für dich ein Albtraumnachbar? Wäre Stephen Hawking?
Ja, weil du bist mal hin und her gerissen zu dem schlechten Gewissen, man müsste ihm eigentlich helfen, man hat aber auch eigentlich keinen Bock.
Ja, oder? Der ist immer zu Hause. Der ist wahrscheinlich immer zu Hause.
Und hört wahrscheinlich laute Musik immer und so. Und ab und
laute
zu
Musik so ganz und hängt die ganze Zeit im Pool und da sind nur so junge Bitches, die laut rumkakelen und er fährt da mit seinem Wagen längs und da ist die ganze Zeit Charlie Sheen kommt vorbei und raucht einen 8-Ball oder wie das heißt und die machen da derbe einen los zusammen. Weißt du, er macht, stell dir mal vor, oder in einer Bude von Stephen Hawking, das richtig, im Bademantel, hat so eine Liebesgrotte in seinem Swimmingpool, hier wie der andere im Bademantel, wie heißt denn, Hugh Hefner.
Ja, weißt du? Hat das Donald Trump gesagt, der ist ja auch ein Ball.
Donald Trump.
Ja, also, ich finde, kurze Nase passiert. Also ich glaube,
war das jetzt schon wieder sexistisch mit den Maiskolben und den Einbuttern und Scarlett Johansson? Nicht, dass wir hier...
War sexistisch, aber ich war war behindertenfeindlicher, Stephen Hawking nicht als Nachbarn haben zu wollen, ich hätte keinen Bock auf den Stress. Es ist tatsächlich dieses...
Mit den Maiskolben einbuttern, das müssen wir rausnehmen, Jan, oder? Sonst gibt's
das nehmen wir nicht. Na, warum, jetzt sei mal nicht so pingelig, ganz ehrlich, Leute hören das.
Sue hat im Hintergrund gerade Ja gerufen, das war frauenfeindlich. Und du weißt, wie schnell das geht.
Was sagst du,
Sue? Das ist genau. Sue
meint, frauenfeindlich, aber trotzdem drin lassen. Als Mahnmal.
Der Schande. Und außerdem... Das ist ja auch wieder, wenn jetzt so ein Blogger oder so schreibt, so weit kommt es hier, da sieht man mal, wie schnell so ein Scarlett Johansson ist also nicht mehr wert als ein eingebutterter Maiskolben. Das stimmt ja gar nicht.
Nein, sie ist so viel wert, dass man ihren Maiskolben einbuttern gerne würde. Lass uns da jetzt nicht, das Problem ist eben in diesen ganzen Details, die Leute schreien viel schneller Sexist, als man
Mann, weißt du, was ganz ehrlich ist? Ich habe in meinem Leben so viele versaute Gedanken, ne? Und wenn man die alle rauslässt, dann ist man so schnell ein Sexfeind. Es ist doch egal, jeder versaute Gedanken. Wichtig ist doch, dass man die zur richtigen Zeit rauslässt und im falschen Zeitpunkt versucht zu vermeiden. Aber fest und flauschig ist doch die Plattform, wo man auch mal einen versauten Gedanken äußern durfte, oder?
Ja, ich finde ja eher so Fragen schwierig, die so wirklich an die Grenzen gehen. Also zum Beispiel, also die Stephen Hawking-Geschichte, dass man dann sagt, finde ich schön, ihn als Nachbarn zu haben, aber man ist dann doch so ein kleines bisschen, hält dann Distanz, weil man nicht so unangenehm findet zu helfen. Das bringt einen dann direkt zu der nächsten großen, pass auf, nein, ganz kurz, ganz wichtig, das bringt einen direkt zu der nächsten großen moralischen Frage. Ich sag nur ein Stichwort. Paralympics. Ich weiß, dass das eine super Sache ist. Ich finde das wahnsinnig gut, dass Leute engagiert sind und sich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Aber es gibt in mir einen Teil, von dem ich nicht möchte, dass es den gibt, aber der lehnt das generell ab, Spaß daran zu haben, Leuten, die nur einen Arm haben, dabei zuzugucken, wie die Kugel stoßen. Ich finde, das ist alles richtig, alle Entscheidungen bis dahin sind richtig getroffen. Trotzdem bin ich noch nicht so weit. Es liegt aber an mir. Es liegt nicht an der Gesellschaft. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das nicht ertrage, das auszublenden und dass ich nicht unvoreingenommen bin. Es ist meine Schuld. Ich bin schuld. Ich bin da nicht der Richtige. Ich kann es noch nicht. Es ist mein verschissenes Leben, mein Gehirn. Aber ich kriege das nicht hin, da Spaß daran zu haben.
Ich auch nicht.
Es ist genauso, wie ein Kind beim Spielen gewinnen zu lassen. Das ist genau das Gleiche.
Ich mache auch ganz ehrlich, ich bringe dann irgendwie auch einen schäbigen Spruch, wenn ich mir so lange angucke. Ich habe es gesehen, hier Weitsprung, und dann war einer da, der hatte nur ein Bein und hat dem anderen so eine Sprungschanze fast installiert. Also so ein Gummiding. Der konnte viel weiter als alle springen. Der hatte einfach so einen derben Vorteil. Ja, und die anderen und sind mit ihrem heilen Bein abgesprungen. Und der war so ein bisschen wie hier, Jöpf aus von Biene Maya, der Grashüpfer. Der konnte einfach viel weiter als alle anderen.
Wie Flip.
Der war einfach, der war wie Flip. Und die anderen waren nur der Willi, wirklich. Der ist wie Flip abgedreht.
Allein das komische Potenzial, wie dieses paralympische Komitee die verschiedenen Kategorien der Disziplinen festlegt. Also Weitsprung der Kleinwüchsigen. Warum denn Kleinwüchsige zwar Weitsprung machen, aber keinen Hochsprung? Ich sag mal, unendlich viele Stunden Comedy könnte man allein darüber machen, aber selbst da, auch dafür ist da die Gesellschaft. Da wird dann schnell eher geschrien, das darf man nicht. Aber ich glaube, das muss man machen, um sich dem Thema überhaupt irgendwie zu nähern. Wie wird denn das festgelegt, dass Kleinwüchsige Weitsprung machen dürfen gegeneinander? Und wann ist man dann eigentlich Kleinwüchsiger? Wenn einer jetzt 1,20 Meter ist und alle anderen nur 90 Zentimeter, hat er dann nicht einen riesigen Vorteil? Ist er nicht einfach nur ein kleiner, normalgroßer? Wer legt denn da die Grenze fest? Und warum machen die keinen Hochsprung? Oder warum werfen nicht große ganz kleine zum Beispiel als besondere Sportart? Ist doch wirklich so.
Ja, es ist so. Aber so ist das Leben halt, weißt du was? Es gibt nicht immer nur richtig und falsch und es gibt auch diese kruden, komischen Gedanken, die wir alle in unseren Köpfen tragen. Und die muss man auch ab und zu mal rauslassen dürfen, weil sonst explodiert man irgendwann. Und jeder hat diese dunklen Seiten in sich und diese versauten Gedanken manchmal auch und dieses schräge Zeug. Aber wichtig ist, dass man ein gutes Herz hat, dass man auch weiß, wann es an der Zeit ist, damit aufzuhören. So wie wir jetzt mit unserer Sendung, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns wieder ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, unsere Gefühle zur Schau gestellt, Blödsinn geredet. Aber ich bin jetzt gerade ganz glücklich und befreit. Wie geht's dir?
Mir geht's genauso. Es sind die Unkonventionellen, die Menschen, die die Pfade betreten, die vorher noch nie einer betreten hat, die nur verbindet, dass sie ein gutes Herz haben, die unser Land, die alles voranbringen. Es sind nicht die Leute, die da sitzen, wo man denkt, da müssen die Leute sitzen, die alles richtig machen. Es sind die Leute, die eben nirgendwo sitzen, die nur durch das gute Herz und das Gute miteinander verbunden sind. Die bringen uns voran.
Ja?
Ja, oder vielleicht auch nicht.
Noch.
Vielleicht machen die auch alles kaputt.
Weißt du was? Man kann ja auch böse Sachen denken, aber das Gute tun, ne? Und daraus was Gutes entstehen lassen und sich darüber freuen, das ist doch wirklich was. Vielleicht haben wir heute ein paar Menschen wieder glücklich gemacht mit der Sendung. Ich freue mich jedes Mal, ganz ehrlich, wenn ich lese alle Nachrichten, die ich auf Facebook bekomme. Ich
nicht.
Antworte nur ganz selten. Ich versuche es jedenfalls alles. Ich freue mich immer, wenn jemand schreibt, er hatte eine scheiß Zeit oder irgendwas und das tut ihm hier gut, das zu hören und es macht Spaß. Dann denke ich habe auch mal eine kleine Aufgabe im Leben. Und,
Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche, glaube ich, persönlich sehen. Lege mich jetzt
vielleicht hin. Haben ich wir hab noch einen Kopfschmerzen. Du, vielleicht haben wir einen Gast nächste Woche dabei.
Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich bin im Arsch.
Weißt du was? Du gehst jetzt mal schön Füße eingehen.
Ich würde in die Badewanne gerne, aber es ist zu spät. Ich würde in die Wanne einlassen.
Bayern führt 2-1 gegen Arsenal. Ich gucke noch die letzten 10 Minuten vom Spiel jetzt.
Ich setze mich hier nochmal ein bisschen ins Studio und ordne meine Ablage. Ich kann nicht mehr, Alter. Konsequenzen war das Thema. Fest und flauschig bei Spotify. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Euer Janni und euer Olli.
Ja, war schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.